Herzlich willkommen zur dritten Tour de France-Folge Radio RTW, in der nach einem weiteren Etappensieg von Tadej Pogacar am Dienstag Sören und die starken Männer die ARD zum Kicker machen und Uno X sich nach Gelb auch noch einen Tagessieg sichert. Am Donnerstag beschert Tim Merlier seinem Team, dem selbsternannten Wolfpack, einen Dreierpack und macht ein für alle Mal klar, wer der schnellste Sprinter bei der Tour de France 2026 ist. Am Freitag lädt Tom Pidcock dann die besten Klassementfahrer der Welt auf eine Partie Kniffel ein und würfelt die Tour mit seiner Flucht und einem anschließenden vierten Platz im GC ordentlich durcheinander. Der Etappensieg geht mit einer Leistung, die ganz anders als sein Nachname ziemlich überdurchschnittlich war, an den Schweizer Mauro Schmidt. Am Samstag macht es Tadej Pogacar dann in feinster Deutschrap-Manier und holt sich am gleichnamigen Col seinen Hack und den Etappensieg. Ja, und dann bleibt uns nur noch der Sonntag. Remco Evenepoel strahlt in feinster Hans-Grohe-Manier das Plateau des Solasson hinauf und avanciert nach dem bitteren Sturz von Jonas Vingegaard zum ersten Pogacar-Verfolger. Ob unser Bundeslipo jetzt zum Wasserträger wird, welches Bartpflegemittel Quinn Simmons benutzt und welches Olivenöl im Hause Ayuso zum Frittieren benutzt wird, über all das darf ich jetzt philosophieren. Mein Name ist Richard Weinsheimer und mir gegenüber sitzen wie immer Florian Nass und Michael Adverbes. Flo, Michi, wie geht's euch?
Moin, Richard. Du sitzt da mit deinen drei Weißbier.
Ja, du hast das so einfach in deiner Kommentatorenkabine.
Ja. Ja, mein Leben ist hier ganz leicht, aber ihr vor Ort, ne? Bei den Leuten, bei der Tour. Das ist natürlich ein hartes Brot. Wie erlebt ihr die Stimmung rund um das Team Bora Hansgrohe, frage ich euch.
Ja, ich muss mir da jetzt mal an der Stelle einen ganz kleinen Seitenhieb, muss ich mir mal erlauben. Und zwar wurde im Tourfunk-Podcast über die nächtlichen Dopingkontrollen geredet. Da hätte ich auch eine herrliche Eröffnungsfrage für euch. Die könnt ihr euch jetzt schon mal vormerken. Werdet ihr lieber um 2 oder lieber um 5 Uhr kontrolliert worden? Aber gleich dazu mehr. Und in dem Rahmen der Besprechung im Dorting-Podcast, ich bin natürlich Fan, ist klar, wurde dann auch gesagt, so, ja, ich hätte lieber die Kontrolle um 2 genommen, weil da waren wir ja noch gar nicht im Bett, ne? So nach dem Motto, so, ach, wie hart denn dieser journalistische Alltag bei der Tour ist. Und da muss ich doch jetzt mit allem Respekt, wir sind ja jetzt auch Journalisten, ne? Nachdem uns jetzt spätestens die FAZ angeschrieben hat, ich würde sagen, wir sind jetzt in den erlauchten Kreis der Journalisten aufgestiegen, wir drei. Da möchte ich mir den kleinen Seitenhieb erlauben, dass es doch etwas an den Haaren herbeigezogener Vergleich zwischen journalistischer Berichterstattung und aktiver Rolle bei der Tour de France ist.
Ja, das würde ich auch sagen. Aber diese Dopingkontrolle, da sind wir ja eigentlich direkt bei einem herrlichen Thema. Das hat mich richtig beschäftigt jetzt die letzten Stunden, weil mich das macht mich richtig wütend. Weil wir hatten ja hier auch über die Kapitän Kimmich-Doku zum Beispiel gesprochen. Mhm. Und irgendwie habe ich mir jetzt so, also als erstes habe ich einfach nur gedacht, ich finde es einfach nur scheiße. Aber also was ich mich vor allem gefragt habe, ist, wie kann das eigentlich erlaubt sein mit diesen Dopingkontrollen? Also wer und warum wird das dann nur bei den ersten beiden gemacht? Weil da müsste meiner Meinung nach, wenn man das macht, dann müsste man ja sagen, gleiches Recht für alle, dann werden halt die ersten 10 in der Gesamtwertung halt zu unterschiedlichen Uhrzeiten kontrolliert. Oder so in der Art.
Ja, das ist ja auch so der, genau, also es wurde ja jetzt auch schon vielfach besprochen oder in irgendwelchen Artikeln aufgearbeitet. Das ist ja auch so der Hauptkritikpunkt, würde ich mal behaupten. Ja. Aber ich glaube ehrlich gesagt auch, dass man sich dann immer vorstellt, dass so eine Dopingbekämpfung in Sachen Ressourcen so uneingeschränkt wäre. Also, ja, wie fasse ich das jetzt richtig zusammen? Also, definitiv sollte man davon ausgehen, dass wenn das derselbe Wettkampf ist, wo alle wahrscheinlich grob in derselben Region im Hotel sein werden, dann kann das jetzt nicht so kompliziert sein, da mehrere Doping-Control-Officer-Teams zusammenzustellen. Aber die Mittel von so einer Dopingbekämpfung, die sind natürlich jetzt auch nicht unbegrenzt, aber prinzipiell finde ich es natürlich auch unfair und stimme dem 100% zu, was du sagst.
Ja, also was ich...
Also speziell, dass man halt alle gleichzeitig und am besten auch zur selben Uhrzeit kontrollieren sollte.
Also was ich halt krass und wirklich beeindruckend finde, auch im Vergleich zur Kapitän Kimmich-Doku, ist, wie unfassbar relaxed Vingegaard und Pogacar das kommentiert haben. Das ist ganz krass. Also wirklich auch eine richtige Größe, meines Erachtens nach, von Pogacar dann zu sagen, ja, also ich bin am wenigsten auf die Kontrolleure sauer, die machen halt ihren Job, weil ganz ehrlich, also er hat ja dann von sich gesagt, dass er immer herrlich gern spät ins Bett geht, also eigentlich ähnlich wie die Journalisten, ne? Pogacar ist wohl noch lange wach und hat dann nur 4 Stunden gepennt, das heißt, das ist ja absolut, also es ist ja absolut leistungsbeeinflussend, aber sich so tiefenentspannt da am nächsten Tag hinzustellen, das einfach zu kommentieren, ich nehme mal an, da sind hinter den Kulissen wahrscheinlich auch noch ein paar andere Sätze gefallen, aber das trotzdem so abgezockt zu sagen, ja, habe ich mich halt morgens ins Bett gesetzt, ein paar Eminem-Hits gehört und mir ein paar Kaffees gemacht, das finde ich schon, Also für den Sport auf jeden Fall gute Werbung, da so zwei, ja, reflektierte, besonnene und gechillte Typen an der absoluten Spitze des Sports zu haben.
Ja, ich habe über die Frage von Max vorher noch gar nicht nachgedacht. Ich habe mir aber irgendwie gedacht, ey, ich bin schon so alt, ist egal, ob um 2 oder um 5, ich muss da eh aufstehen zum Pinkeln. Aber was ich auch gelesen habe, da gab es jetzt irgendwo auch Aufruhr um den deutschen 100-Meter-Sprinter.
Ja, ohne Ansage, auch
eine Kontrolle, war es direkt am Flughafen, verweigert hat oder irgendwie...
Okay, da müssen wir ganz kurz die Facts straight bekommen. Also das war so, der ist kurzfristig für ein Diamond League Meeting in Monaco eingeladen worden, kann man glaube ich sagen. Also es sind ja, wie soll ich sagen, privatwirtschaftliche Wettkämpfe, zu denen man sich jetzt, ich weiß, ich bin jetzt nicht so sehr drin, ob man sich da überhaupt qualifizieren muss oder ob man einfach eingeladen wird. Das hat an einem Freitag stattgefunden und er wollte am Donnerstag gegen 15.30 Uhr seine Wohnung, Haus, wie auch immer, weiß ich nicht, verlassen, um zum Flughafen zu fahren in Hamburg und war wohl auch zeitlich schon recht knapp dran, seinen Flug zu bekommen. Also nochmal, das war Donnerstagnachmittag und der Wettkampf war Freitagabend, ich glaube gegen 20 Uhr.
Mhm. Okay, ja, jetzt dann weiter, Tobi.
Ja, und dann wurde er kurz vor Abfahrt noch irgendwie von den Dopingkontrolleuren quasi aufgesucht. Und er hat gesagt, ja, ich werde jetzt in der nächsten Stunde nicht pinkeln können. Ich war gerade und ich muss jetzt zum Flughafen. Ihr könnt mich gerne zum Flughafen mit begleiten. Und dann ist vielleicht halt während Boarding und Einchecken und so, dann wird es sicherlich nochmal eine Gelegenheit geben, dass ich dann wieder pinkeln muss. Ihr könnt gerne mit zum Flughafen kommen. Wollten die Kontrolleure dann aber irgendwie nicht. Und dann...
Dass ich da einhake, weil das ist mir wirklich wichtig, dass man so Sachen möglichst exakt darstellt. Aber er hat laut eigener Aussage gesagt, es wurde nicht angeboten, dass der Kontrolleur mit zum Flughafen fährt. Mhm. Also es ist jetzt so ein bisschen Mutmaßung, ob man da jetzt rein interpretiert, dass er es selber vorgeschlagen hat oder ob es ihm im Nachhinein erst eingefallen ist, weil definitiv ist es so, dass solange der Kontrolleur einen die ganze Zeit im Auge hat und man nichts Verbotenes tun kann und immer beaufsichtigt ist, dann kann man auch währenddessen was anderes machen. Also wenn jetzt ein Kontrolleur, also beispielsweise bin ich tatsächlich gestern Abend um 9 Uhr kontrolliert worden. Wenn ich da jetzt nicht Pipi machen kann, also mir wurde Blut abgenommen und Urinkontrolle, dann kann ich theoretisch sagen, lass doch mal hier eine Runde durchs Viertel spazieren, weil wir haben jetzt eh nichts Besseres zu tun, außer am Küchentisch schweigen zu sitzen, wäre auch möglich.
Ja, also du könntest dir theoretisch auch ein Eis holen gehen, solange der halt die ganze Zeit neben dir steht und beobachten kann, was du machst, ist alles möglich.
Ich glaube, da bin ich mir jetzt nicht 100% sicher, aber ich glaube, man darf man außer Wasser irgendwas zu sich nehmen? Ich war noch nie in der Situation, dass ich irgendwas anderes zu mir hätte nehmen wollen, außer Wasser.
Ja, wurde eigentlich nicht immer Bier angeboten.
Echt?
Ja.
Ja, also früher. Also
schneller Pipi.
Ja, also das kenne ich noch. Also nach einer Wettkampfkontrolle oder so gab es dann immer so ein Angebot an, die Kids würden heute sagen Spaßgetränke. Und Spaßgetränk war früher auch ein Bierchen für die Dopingkontrolle, dass der Hahn drang irgendwie. Weil man kennt es von Oktoberfest, ne? Wenn du da so eine Maß Bier getrunken hast, da stehst du dann in der Schlange zum Pinkeln.
Ja, aber ich finde die Frage, also vielleicht hätten sie ohne Ansa dann mal eine Maß Bier anbieten müssen. Aber das ist halt schon, es gibt doch da jetzt auch, tut mir leid, mein Gehirn ist noch ein bisschen Laktat geflutet vom Wochenende. Die Fußballerin, die dreimal, Laura Freigang, die hat ja auch irgendwie gerade so dieses Jahr dreimal irgendwie eine Dopingkontrolle verpasst und so. Und ich finde diese Fälle, deswegen fand ich es auch gut, was du gerade eben gesagt hast, Max. Das ist halt immer so, also dieses Doping-Kontrollsystem, ich glaube, so hundertprozentig fair für beide Seiten kann das nie sein. Und das bringt mich dann, auch wenn man natürlich alles dafür tun sollte, dass es so ist, das ist natürlich ganz klar, aber das bringt mich jetzt zur nächsten Frage, weil...
Moment, der Tobi muss jetzt erstmal ganz kurz den Fall abschließen, oder? Mit Owen Unser. Waren wir da jetzt schon durch?
Nee, so genau habe ich das jetzt auch nicht verfolgt. Ich habe das nur am Rande so über 3, 4 Instagram-Slides mitbekommen und dachte mir halt so, die Headline so, uiuiui, hier Doping verweigert, Dopingprobe oder Dopingtest. Und dann liest man sich so in die Details rein und denkt sich dann wieder halt, ja, das sind halt echt irgendwie scheiß Umstände gewesen. Und man kann da als Sportler natürlich auch deren Sicht halt, was da gerade abgelaufen ist, voll nachvollziehen. Und dann... Ja, ist ja für beide Seiten irgendwie scheiße, ne?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann es gar nicht nachvollziehen. Ich finde es extrem dumm, was er gemacht hat, auf der Grundlage der Fakten, die ich gelesen habe, nämlich das, was die Berichterstattung hergibt und auch was die Pressemitteilung der NADA hergibt. Ich habe nämlich auch so die NADA-App auf dem Handy und wenn es da irgendwelche Ermittlungen gibt, die, sag mal, nennenswert sind, dann bekommt man da so Push-Benachrichtigungen. Und ich kann das absolut nicht nachvollziehen, weil ich würde in 100 von 100 Fällen immer sagen, dann habe ich jetzt eben Pech gehabt, ich muss den Flug verpassen, wie auch immer. Weil Max, ich würde niemals das Risiko eingehen.
Max, vielleicht erklärst du mal ganz kurz den Unterschied, weil es gibt ja jetzt einen großen Unterschied zwischen einem Misstest und einer verweigerten Kontrolle.
Ja.
Ja, da muss ich ganz ehrlich sagen, das kann ich rechtlich nicht erklären, aber grundsätzlich ist es so, dass drei Misstests wie ein positiver Test gelten. Das bedeutet, spätestens nachdem man das erste Mal einen Test verpasst hat, gibt es ja ganz verschiedene Gründe für sein Adams-Online-System, bei dem man seine Aufenthaltsorte eintragen muss, nicht ordentlich geführt, per Handy nicht erreichbar etc. Sobald der erste Misstest eintrudelt, muss man echt aufpassen, weil solange der nicht verfallen ist, und ich meine, das würde ein Jahr dauern, glücklicherweise war ich noch nicht in der Position, dass ich mich damit beschäftigen musste, aber solange der nicht verfallen ist, sitzt man da schon auf heißen Kohlen und muss echt aufpassen, dass man sich nicht weitere, ja, ich sag mal, bürokratische Fehler erlaubt. Aber wenn der Kontrolleur einen antrifft, genau, und man verweigert eine Kontrolle, dann ist das natürlich deutlich schwerwiegender.
Genau, ja, das war alles, was ich sagen wollte, weil, ja, aber für mich ist es jetzt so, also keine Ahnung, das ist ja genauso wie bei Laura Freigang, am Ende entscheiden da jetzt dann irgendwelche Sportgerichte, das wird ja wahrscheinlich dann vom Sportgerichtshof irgendwann am Ende landen, also vorm Kass oder sowas, je nachdem, wie weit da eben nach oben geklagt wird. Das Kass ist ja ein Schiedsgericht, das funktioniert mit so zwei Schieds, ja, nennt man das dann so, mit zwei Schiedsrichtern, die dann eingesetzt werden pro Verfahren und dann werden diese Fälle da verhandelt und das ist ja jedes Mal so, also am Ende ist es, obwohl es halt klare Regeln gibt, halt immer so super individuell und es bleibt dann halt abzuwarten, was dann in welchem Fall irgendwie wie gewertet wird, pro oder eben, ja, also für oder gegen den jeweiligen Sportler.
Ja. Um das jetzt nochmal ganz klar zu machen, wir haben uns jetzt hier auch zeitlich ziemlich lang mit der Sache beschäftigt, aber natürlich möchten wir auf gar keinen Fall irgendeinen Verdachtsmoment gegen Owen Unser hier kreieren, ja, weil, was man auch sagen muss, am Wettkampftag, wie gesagt, die abgelehnte Kontrolle war Donnerstagnachmittag, der Wettkampftag war der Freitag. In Monaco ist er kontrolliert worden und auch am Montag danach, ich nehme an, dann wieder zu Hause oder wo auch immer er sich dann aufgehalten hat. Es geht überhaupt nicht darum, dass irgendjemand denken würde, der Mann hätte was Verbotenes gemacht, im Gegenteil, sondern es geht rein darum, wie man mit dem organisatorisch-bürokratischen Ablauf von so einer Dopingkontrolle umgeht und ob das dann eben zumutbar ist oder nicht. Und da finde ich das dann auch eben interessant, sich anzugucken, wie das in der Normalbevölkerung sozusagen aufgenommen wird. Und ich habe nach wie vor das Gefühl, dass man im Radsport dann in Anführungsstrichen sagen muss, ja, alles klar, lassen wir über uns ergehen, machen wir. Und in anderen Sportarten, und ich sage jetzt mal so, Leichtathletik ist ja jetzt auch keine unvorbelastete Sportart, was Doping angeht, wird es zumindest von der Normalbevölkerung, wenn ich mir so Kommentare durchlese, möglicherweise anders wahrgenommen.
Ja, aber ich, also das war gerade eben auch die Überleitung, die ich eigentlich machen wollte, die war dann zwar gar nicht so, also ich frage mich halt trotzdem, ja, okay, wie gehst du denn damit um? Weil ich kann natürlich aus der Kontrolleursperspektive oder aus der NADA-Perspektive, WADA-Perspektive, kann ich diese Kontrollen bei Vingegaard und Pogacar in der Nacht natürlich grundsätzlich nachvollziehen. Weil wir sprechen ja, oder viele Leute sprechen ja immer, dass wenn noch gedopt werden würde, dann könnte das nur mit Microdosing gemacht werden, also quasi ganz, ganz kleine Dosierungen von irgendwelchen Dopingmitteln zu verabreichen, die dann eben ganz schnell wieder ausgeschwemmt sind. Und es gibt ja dieses Zeitfenster, in dem getestet werden darf. Ich glaube, von 11 Uhr abends bis 6 ist normalerweise, wenn es keine Nachtkontrolle ist, also so eine Ausnahmenachtkontrolle, darf man normalerweise nicht kontrolliert werden. Max, grätsch gerne rein, wenn ich irgendwas Falsches sage.
Ja, die Regel, die habe ich tatsächlich jetzt auch neu gelernt, dass man in dem Zeitraum zwischendrin kontrollieren darf, wenn ein Verdachtsmoment besteht.
Genau, aber was ist der Verdachtsmoment?
Genau, also es aus der Kontrolle oder aus den Kontrollen, die jetzt bei der Tour erfolgt sind, einen Verdachtsmoment abzuleiten, dass einer von den beiden tatsächlich verdächtig wäre, finde ich halt jetzt komplett falsch, sondern es geht meiner Meinung nach, wenn ich das richtig interpretiere, rein darum, dass es die Tour de France ist, dass man für möglichst sauberen Sport garantieren will und in keinster Weise, dass da irgendwas faktisch vorliegen würde.
Genau, und ich glaube, als Kontrollinstanz kommst du nur dann fein aus der Sache raus, also beziehungsweise mit, also ohne Imageverlust, wenn du es halt schaffst, zu gewährleisten, dass alle, zumindest die Favoritenfahrer, irgendwann mal zu einer unchristlichen Zeit kontrolliert werden. Weil, also ich meine, guck mal, wie kompliziert das ist. Weil du kannst natürlich dann auch einen Sexhass vor einer Flachetappe nachts um drei testen. Das ist ja ein ganz, was ganz anderes, als wenn du jetzt eben wie vor dem Sonntag dann eben vor einer ganz entscheidenden Bergetappe kontrollierst. Weil da machen halt 4 oder 3 Stunden Schlaf natürlich was ganz anderes aus. Also die Situation ist wirklich nicht so einfach.
Also ich kann nur sagen, ich bin selber bei der Tour schon um 6 Uhr morgens kontrolliert worden und damals habe ich mich wahrscheinlich, ich kann es nicht sagen, aber vermutlich habe ich mich so im Bereich 150, 160 im Gesamtklassement befunden. Mhm. Und ich sag mal so, die 1-2% Performance, oder ist jetzt auch schwierig das zu quantifizieren, aber die einen das dann kostet, die wären in Anführungsstrichen irrelevant gewesen, aber ich war da schon ganz schön abgefuckt, muss ich auch ehrlich sagen, weil du liegst halt in deinem Hotelbett. Um 6 Uhr morgens klopfst du an deine Tür und du willst halt wirklich einfach nur bis 8 Uhr pennen. Und das geht einem halt maximal auf den Sack. Also das kann man ja, glaube ich, auch einfach mal ehrlich sagen. Das bedeutet ja nicht, dass man das nicht grundsätzlich befürwortet. Aber ich finde, man kann halt auch mal anerkennen und unterstreichen, was du eben gesagt hast, Richard, wie krass das ist, dass so Jungs wie Pogacar oder Vingegaard da so offen und positiv mit umgehen. Weil ich will jetzt hier nicht so mit Menschenrechten oder sowas anfangen wie Remco, das finde ich auch ein bisschen drüber. Aber grundsätzlich ist das halt schon einfach krass.
Remco ist so geil, Alter. Remco ist wirklich einfach immer so ein Ticken. Ja, ich habe mir auch seine Aussagen zu der Kontrolle. Also ich finde es ja eigentlich cool, weil er verteidigt ja grundsätzlich seine Kollegen, ne? Obwohl er ja gar nicht kontrolliert worden ist. Aber ich glaube, Remco hätte die auch mal richtig angepöbelt, die Kontrolleure, wenn die da morgens bei dir im Zimmer reingestiefelt werden.
Aber ich frage mich halt, kannst du nicht einfach so, ja gut, der weckt dich halt um 6 Uhr und dann sagst du ja, ich kann gerade nicht pinkeln, dann kannst du ja einfach einschlafen.
Ja, aber
kann ich
ja nicht davon trotzdem.
Ja gut, und dann sagt er ja, gut, ist mir egal, wir wollen ihm Blut abnehmen.
Ja.
Wenn du dabei einschläfst.
Was machst du dann?
Ja, aber du kannst doch nicht schlafen.
Nee, also so eine Dopingkontrolle, da muss man ja auch aufmerksam sein. Du musst da Nummern vergleichen, du musst gucken, dass das Richtige im richtigen Glas landet. Du musst beim Wasserlassen musst du super aufpassen, dass du nicht irgendwie, dass das irgendwie verunreinigt wird, weil du weißt ja auch nie, was los ist. Es kann ja theoretisch sein, dass jemand, dass vorher die Putzkraft gekokst hat, dann den Wasserhahn angefasst hat, dann fasst du den Wasserhahn an, wenn du dir gerade die Hände abwaschen willst, dann gerät das irgendwie in das Urinfläschchen rein und zack, hast eine kontaminierte Probe. Also es sind ja minimalste, also ich bin jetzt kein Pharmazeut, ich bin kein Molekularbiologe oder was weiß ich, was man da sein muss, um das richtig darstellen zu können, aber ich finde den ganzen Prozess, da muss man schon aufmerksam sein und du musst halt auch aufmerksam sein, weil du auch Medikamente angeben musst, Nahrungsergänzungsmittel etc., die du in den letzten 7 Tagen zu dir genommen hast. Also ich mache das zum Beispiel selber so, dass ich in meinem Handy eine Liste habe und wenn ich jetzt irgendwie gerade Eisen nehme, dann trage ich da halt ein, das Produkt heißt Ferrosanol Duodenal, trage ich in meine Handyliste ein und dann trage ich das auch bei der Dopingkontrolle ein. Und das sind ja administrative Schritte, die du da machen musst. Das ist ja nicht nur so, dass du da komatös auf dem Stuhl sitzt und dir rammt einer eine Nadel in den Arm, sondern du musst ja auch aktiv was machen.
Ja, ja, ist schon richtig. Also ich kann sagen, ich wurde tatsächlich ja auch noch mal kontrolliert und zwar nach der deutschen Kriteriumsmeisterschaft, ich glaube 2023 und da war ich richtig überfordert mit dem ganzen Prozedere. Also, da nachts um 3 könnten die mich da nicht wecken mit diesen ganzen Nummern und so weiter und so fort. Also ja, ich glaube, zusammengefasst kann man sagen, ich glaube, ganz glücklich aus der Nummer kommen alle Beteiligten nicht raus. Was ich mir halt wünschen würde, ist...
Doch, also ich finde, der einzige positive Teil ist, wir bekommen auch manchmal Zuschriften, wie erkläre ich es sozusagen meinem Sohn oder so. Gibt es so eine Rubrik in der eben erwähnten FAZ oder wie erkläre ich es meinem Kind. Und da taucht auch manchmal die Frage auf... wie erkläre ich meinen Bekannten, Freunden, Familie, wie auch immer, dass der Radsport sauber ist? Einfach auch mal sagen, dass man während dem härtesten Etappenrennen, was es auf der Welt gibt, mitten in der Nacht aus dem Bett geklopft wird, weil, und den Vergleich, den muss ich halt leider ziehen, auch wenn er so ein bisschen immer kommt, aber stellt euch einfach mal vor, Lionel Messi wäre von Samstag auf Sonntagnacht um 2 Uhr geweckt worden, was das für ein Aufschrei in ganz Argentinien ausgelöst hätte. Also da wäre wahrscheinlich
der war eingeschaltet worden.
Genau, also da wäre wahrscheinlich die gesamte ITA, International Testing Agency, wäre wahrscheinlich nach Argentinien zum obersten Gerichtshof zitiert worden oder so.
Das kann ich mir auch gut vorstellen. Aber ja,
also ich muss eben nochmal einhaken. Max, du hast gesagt, das härteste Radrennen der Welt. Ich habe irgendwie immer in Erinnerung, das sei das Race Across America.
Ach so, ja, stimmt. Das habe ich jetzt
Tobi,
auch.
Tobi, bitte provoziere mich nicht weiter. Ich bin schon bei diesen Doping-Sachen, bin ich schon kurz vor Wutausbruch. Ich habe mich jetzt beherrscht.
Aber was ich gerne noch sagen wollte, Max, und was ich auch mir wünschen würde, ist, weil ich, also ich will jetzt hier gar nicht in Gesellschaftskritik ausarten, aber was ja schon so ein Ding ist, ist, dass es halt 2 Tage lang richtig nach vorne gepetert wird. Jetzt natürlich auch nochmal Ruhetag, da kann man auch herrlich nochmal ein paar Artikel runtertippen. Und dann ist das ganze Thema wieder vorbei und in 2 Jahren regen wir uns wieder alle darüber auf. Also weißt du, es muss ja, also dass es nicht so ganz geil ist, ich glaube, das sehen alle Beteiligten, aber da muss es ja entweder eine Lösung geben, wo du das den Teams und den Fahrern so erklärst, dass es danach halt nicht wieder einen Aufschrei gibt, sondern vielleicht gar nicht irgendwie so ein Thema wird. Oder dass man halt sagt, also mich würde halt vor allem wirklich mal ein Statement, und sowas habe ich bis jetzt vermisst, von einem Dopingarzt, einem Dopingfahnder mit medizinischem Hintergrund.
Anti-Doping-Arzt meinst du, oder?
Ja, Anti-Doping, aber ja.
Nee, ist jetzt, also ich will wirklich wissen, was du meinst.
Nee, ich meine jemanden, mir ist es scheißegal, ob der jetzt Pro- oder Contra-Doping ist. Nein, ich möchte
ein... Dottore Ferrari wird einfach sagen, ja, ist egal, die finden eh nix.
Ja, Richard, ich glaube, alle Ärzte auf der Welt, die irgendwo in Doping involviert sind, die werden sich bestimmt freiwillig melden und mit Klarnamen ein Interview geben.
Ja, ich weiß, nein, aber ihr wisst doch, was ich meine. Mich würde es wirklich interessieren, von jemanden, der auf der medizinischen Ebene, auf der molekularbiologischen Ebene sich dazu äußern kann und mir die Sinnhaftigkeit von diesen Nachtkontrollen erläutern kann.
Das ist ein sehr guter Punkt.
Weißt du, was ich
weil
meine?
Ich finde halt auch, in der Berichterstattung wird jetzt dann auch immer so die, in Anführungsstrichen, also ist jetzt nicht wörtlich, aber so sinnbildlich, so die Vielzahl der Medikamente, die dann ach so schnell abgebaut wird. Und dann denke ich mir immer, ja, was ist das denn?
Ja, genau, also genau, ich möchte...
Was soll das denn sein? Und warum tun irgendwelche Journalisten so, als ob sie wüssten, was da für Medikamente... Dann sag doch mal was, worüber redet man denn hier? Also ich meine, es ist ja jetzt nicht so, dass man dann sozusagen wie im Darknet jetzt dann damit so eine Internetanleitung preisgeben würde, wie man sich dann dopen kann, sondern kann man ja dann... Also mich würde das halt auch wirklich mal interessieren.
Mich auch.
Wo wird da jetzt drüber geredet?
Und das ist für mich auch schlechte PR eigentlich von der NADA oder WADA, je nachdem, wer da jetzt da getestet hat, ob das jetzt die französische Anti-Doping-Agentur war oder die WADA selbst, keine Ahnung. Aber die haben ja Leute, die dafür zuständig sind, die auch ein entsprechendes Know-how haben, weil ich glaube, wenn du wirklich die sachlichen Argumente dazu vortragen könntest mit der Geschichte des Radsports, dann wäre da viel mehr Verständnis dafür da. Aber stattdessen regen sich alle nur auf und der Reflex ist ja dann auch immer, gleich in so Debatten überzuleiten, wie ob Jonas Vingegaard jetzt wegen dieser Kontrolle sich aufs Maul gelegt hat oder nicht. Kann man wegen mir auch drüber reden, aber der Sache tut man damit keinen Gefallen.
Ja, aber man darf halt, glaube ich, auch nicht vergessen, dass halt so eine Anti-Doping-Agentur im Prinzip ja auch arbeitet wie Kriminalermittler, die ja irgendwie auch immer den Dopern hinterherrennt in Sachen irgendwie Beweisnachweis und dass die vielleicht einfach aus ermittlungstaktischen Gründen, ist glaube ich das Wort, was dann immer benutzt wird, halt einfach nicht preisgeben wollen, warum sie wie testen und warum, keine Ahnung, um 2 Uhr oder um 5 Uhr da die Top-Favoriten aus dem Bett geholt werden.
Also, das ist ja das, was ich eben mit dieser Darknet-Anleitung sozusagen meinte, dass man das ja nicht geben will, aber also vielleicht bin ich da auch zu empfindlich und zu Korinthenkacker-mäßig, weil mir dieses Thema halt so wichtig ist und ich da nicht will, dass da einer in die falsche Richtung geprimed wird oder sowas, aber für mich liegt da halt echt ein feiner Unterschied auch in der Berichterstattung dazu, ob man sagt, dass es eine Anzahl von Medikamenten gibt, die in diesem Zeitraum abgebaut werden kann, oder ob man sagt, potenziell, theoretisch, wäre das gegebenenfalls, also ich überspitze jetzt, wäre das möglich, dass man das irgendwie hinkriegt, abends was einzunehmen, was morgens nicht mehr nachweisbar ist, weil ich muss halt ehrlich sagen, mir ist zum jetzigen Zeitpunkt nichts davon bekannt. Wenn irgendwelchen Berichterstattern das bekannt ist, dann gerne auch mal nennen. Das bedeutet ja jetzt nicht, dass die WADA oder die NADA oder sonst irgendjemand da eine Anleitung zum Übernacht-Doping geben muss. Aber ich finde halt, dass man da schon so ein bisschen aufpassen muss, was man suggeriert.
Du kannst es ja auch einfach, also wenn es das geben sollte, kannst du es ja beispielhaft anhand eines bestimmten Medikamentes, was eh allen klar ist, runterbrechen. Weißt du, also es
ja,
geht
also
ja.
Ich muss halt ehrlich sagen, im Umkehrschluss, ich finde, da ist jetzt zum Beispiel Michel Hessmann ein gutes Beispiel. So, Michel Hessmann ist positiv getestet worden mit wirklich, muss man ganz klar sagen, Spuren, minimalsten Spuren von einem Diuretikum, was dafür sorgt, dass die Nierenleistung gesteigert wird und in der Vergangenheit als Mittel eingesetzt wurde, um Doping zu verschleiern. Also nach dem Motto, Nieren arbeiten mehr, Dopingmittel wird schneller abgebaut, schneller aus dem Körper raus und man ist nicht positiv. So, diese Diuretika oder speziell dieses Diuretikum stand auf der Dopingliste und er ist positiv getestet worden. Und ich glaube, wenn man, ohne jetzt auf seinen Fall zu lange einzugehen, und ich glaube auch nicht, dass ich das entsprechen kann, kann man, glaube ich, unterm Strich sagen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass es sich da um eine Verunreinigung handelt, sehr hoch gewesen ist. Und da wurde dann noch eine Strafe ausgesprochen, die hat er abgesessen, er ist jetzt wieder im Radsport aktiv und ich glaube, das ist...
Er ist sogar bei der Tour de France am Start.
Genau, ist bei der Tour de France am Start und ich glaube, der Fall, den kann man als abgeschlossen betrachten und da könnte man mit Sicherheit mehrere Podcast-Folgen zu machen. So, was ich aber sagen will, ist, dass es dieses Diuretikum ja in einer aller kleinsten Dosis nachgewiesen wurde. Und das muss man den Leuten ja auch irgendwie vermitteln, dass man minimalste Rückstände nachweisen kann. Und ich würde mir jetzt wirklich als Laie, und natürlich alles andere wäre jetzt sehr komisch, wenn ich irgendwas anderes sagen würde, aber selbstverständlich war ich noch nie mit sowas in Kontakt, würde ich mir extrem schwierig vorstellen, irgendeine Dopingsubstanz so zu dosieren, dass ich die abends einnehme, ich sag jetzt mal Punkt 23:00, um dann um Punkt 6:00 nichts mehr davon in meinem Körper zu haben. Weil alleine diese nicht mehr vorhandene Nachweisbarkeit zu garantieren, weil in der Regel, da muss ja auch ein, ich sag mal, Ring dahinter stehen an Personen, das kann ja kein Fahrer alleine bewerkstelligen, das stelle ich mir so schwierig vor, dass ich dann auch gerne ein bisschen mal was Konkretes dazu hören würde, wie das denn machbar sein sollte.
Ja, also ich glaube halt gleichzeitig aber, dass sie nicht umsonst nachts testen. Also ich denke, dass da schon irgendwas sein wird.
Ja, aber jetzt geht das schon wieder in die falsche Richtung. Das kann sein, dass das möglicherweise geht. Ja, da will ich jetzt auch nicht sagen, dass es nicht gehen würde. Und grundsätzlich bin ich auch Freund davon, dass man wirklich das Maximum im Anti-Doping-Kampf gibt, als Fahrer und als Testing-Agency, Anti-Doping-Agentur, alles Mögliche. Aber nochmal, also...
Ja, aber Max, damit suggerierst du ja jetzt quasi, dass die Doping-Agentur das macht aus Jux und Dollerei nachts.
Nö, null.
Ich denke, du sagst ja, dass du nicht glaubst, dass es möglich ist.
Nee, ich sage, nein, überhaupt nicht. Ich sage, das ist bestimmt, ich sage, es gibt eine Möglichkeit, dass das möglich ist oder dass es gemacht wird oder wie auch immer. Aber es gibt halt zum jetzigen Zeitpunkt meines Wissens nach gar keinen Verdachtmoment, sondern ist es eher so, und das bewerte ich ja sogar als positiv, dass die, ich sage jetzt mal allgemein formuliert, die Anti-Doping Authorities gerade proaktiv in einem Bereich rein ermitteln oder für Kontrollen sorgen oder wie auch immer man das jetzt formuliert, proaktiv, also ohne dass es da zum jetzigen Zeitpunkt möglicherweise überhaupt den Need gäbe. Ich weiß es nicht, ich kann ja auch nur spekulieren.
Und das ist ja die entscheidende Frage. Ja, dann sind wir, glaube ich, auf einem Nenner. Also die entscheidende Frage, die wir auch gerne, glaube ich, von einer entsprechend qualifizierten Person gerne mal irgendwie sehen würden, ist, gibt es bestimmte Dinge, die darauf schließen lassen, dass solche Kontrollen aus medizinischer Sicht sinnvoll sind oder nicht? Und damit wäre das ganze Ding ja dann einigermaßen beantwortet.
Ja, da, genau. Also das, ich weiß es nicht. Nochmal, ich will jetzt hier auch nicht so korinthenkackermäßig auf irgendwelche Nuancen von Formulierungen ständig hinweisen oder meine eigenen Worte die ganze Zeit in der Thematik auf die Goldwaage legen, weil ich bin ja selber aktiv und da ist das natürlich nochmal deutlich schwieriger, sich da irgendwie vernünftig zu äußern. Aber unterm Strich ist mir wirklich wichtig festzuhalten, dass ich den Eindruck habe, dass man hier als Anti-Doping-Authority aus berechtigten Gründen proaktiv in eine Sache ermittelt oder Arbeit steckt oder wie auch immer, ohne dass man jetzt andersrum Rückschlüsse ziehen muss, dass da wohl schon was gemacht wird.
Ja. Ja, ich würde sagen, an der Stelle ziehen wir jetzt einfach mal einen Cut unter die Doping-Thematik und gucken mal, was dann in den nächsten Tagen noch passiert oder ob da überhaupt irgendwas passiert.
Richard, du musst gerade noch beantworten, 2 oder 5 Uhr?
Ja, auf jeden
Fall.
Was
nimmst du lieber?
Auf jeden Fall 5 Uhr.
Ja gut, du bist ein Frühaufsteher.
Ja, definitiv. Du, Knaupi, dir ist egal.
Ich hab doch gesagt, ich muss eh zweimal in der Nacht pinkeln, als alter Mann.
Also ich glaube, ich wird doppelt kontrolliert. Falls ja. Das Mikrodosis-Doping jetzt auch auf 2 Stunden Nachweisbarkeit runtergedreht wird, Knauf steht für 2 Tests zur Verfügung.
Da kommt ordentlich was raus. Und Max, was würdest du nehmen?
Ich würde 2 Uhr nehmen, weil da kann ich garantieren, dass ich danach nochmal einpenne.
Werbung. Männers, unabhängig von unserem heutigen Werbepartner Cherry Plus, die Kirsche, ne, das ist mein absolut liebstes Sommerobst, weil einerseits kann man sie natürlich herrlich dem Nachbarn vom Baum klauen und andererseits die Kirsche, die ist auf dem Boden geblieben, ja, nicht so wie die abgehobene Sommererdbeere, für die du mittlerweile 100 Euro bezahlst, ja, und außerdem erfreut sich die Kirsche natürlich auch im Profi-Peloton allergrößter Beliebtheit. Max, was ist da nach der Etappe los mit dem roten Zeug da?
Absolut, Richard, denn nach dem Zieleinlauf herrscht häufig hohe Betriebsamkeit. Man muss sich entscheiden zwischen dem leckeren Kirschsaft oder dem Mikrofon von Michael Antwerpes. Aber ich sag's mal so, wenn man Cherry Plus an seiner Seite hat, dann fällt diese Entscheidung leicht. Denn Cherry Plus setzt zu 100% auf eine Sauerkirsche und zwar auf eine ganz spezielle Sauerkirsche. Denn die Montmorency-Kirsche, wodurch zeichnet die sich besonders aus, Richard?
Durch einen sehr hohen Polyphenolgehalt und natürlich durch einen besonders schönen Namen, wie ich finde. Aber es kommt natürlich auf den hohen Polyphenolgehalt an, denn der bewirkt, dass Schlaf, Regeneration und Leistung gefördert werden, was natürlich auch der Grund dafür ist, warum die Profis das alle nach der Etappe trinken. Es gibt hierzu auch eine sehr starke Studienlage, die dann eben auch nachweisen kann, dass durch diesen Kirschsaftkonsum die CRP-Entzündungsmarker im Blutbild absinken. Und trotzdem muss man so ein bisschen aufpassen, Tobi, weil Kirsche ist nicht gleich Kirsche. Also ich kann jetzt nicht einfach viel Kiba trinken und habe dann die gleichen Effekte.
Nee, also der Kirschsaft auf dem Supermarkt, der eignet sich natürlich hervorragend für einen Kiba nach der Ausfahrt. Wenn man aber sportlich unterwegs ist und die Regeneration fördern will, dann besser auf Cherry Plus setzen und das Kirschsaftkonzentrat nehmen. Ich habe die vergangenen 9 Tage mich auch gefühlt wie ein Profi, bin immer die gleichen Etappenlängen nachgefahren und auch bei mir gehörte es zur Routine, nach dem Training heimzukommen. 30 Milliliter Kirschsaftkonzentrat von Cherry Plus in ein Glas mit Eiswürfel und ein bisschen Wasser aufzuschütten und dann rein in den Körper. Ich muss sagen, geschmacklich finde ich es top, ist super lecker, geht runter und ich denke, ich habe auch einen Effekt gefühlt, denn ich konnte immer super gut durchschlafen, trotz der warmen Temperaturen abends und ich fühlte mich immer jeden Tag schön regeneriert und konnte dann die nächste Etappe quasi in Angriff nehmen.
Cherry Plus ist ein konzentriertes, reines Naturprodukt und mit den 30 Milliliter, die du da pro Tag zu dir genommen hast, hättest du 90 Sauerkirschen essen müssen, um den gleichen Effekt zu haben in Sachen Polyphenolgehalt. Man kann im Prinzip zusammenfassend sagen, mit Radio RTW ist gut Kirschen essen und mit dem Rabattcode RTW10 erhaltet ihr zusätzlich noch 10% Rabatt auf eure Cherry Plus Bestellung.
Ja, Max, und ich glaube, über den Rabattcode, da freut sich auch der Nachbar, der zufälligerweise die feine Montmorency-Kirsche in seinem Garten angepflanzt hat, weil so ein feines Produkt, das will man für sich behalten und jetzt geht's weiter mit der Folge. Werbung Ende. Ja, okay. Also ich fand das total faszinierend, dass Pogacar gesagt hat, dass er so spät schlafen geht erst bei der Tour. Also dass man dann erst um 1 Uhr pennen geht, so als Gesamtklassenmorf, da brauchst du auch ein ganz anderes Mindset, weil normalerweise sind ja alle immer so, ich muss schlafen gehen, ich brauche meinen Schlaf.
Ja, aber manchmal bleibt dir ja gar nichts anderes übrig, wenn du noch bis 22.30 Uhr beim Abendessen sitzt.
Ja, ist natürlich richtig.
Also das muss man ja dann vielleicht auch mal sagen, haben wir ja im Zuge vom Giro, glaube ich, auch mal drüber geredet. Also wie gesagt, so spätes Abendessen und dann, keine Ahnung, Frühstück um 9 oder sowas, wenn um 1 Uhr zum Beispiel Etappenstart ist, dann musst du ja um 10 Uhr, also es gibt ja mal in der Regel so im Sport dieses 3-Stunden-Fenster, Verdauungsfenster nenne ich es mal, sollte man ja um 10 Uhr das letzte Mal gegessen haben. Das heißt, der Morgen ist in der Regel möglich, da zu schlafen.
Das finde ich eh so krass, ne? Bei so einer Grand Tour, da brauchst du ja wirklich du musst dich wirklich auf deinen Körper auch so krass verlassen können, nicht nur im Sport, sondern auch so mit allem anderen, so in Sachen Verdauung und sowas und Schlafrhythmus und so. Das ist ja so ein fein abgestimmtes System und wenn dir dann irgendwie so längere Busfahrten, längere Transfers oder irgendwie früher oder später gestartete Etappen dazwischen funken, das, also klar, das sind natürlich alles so Kleinigkeiten, aber das ist dann schon... Also wenn du dich dann irgendwie so darauf eingestellt hast, auf einen bestimmten Schlafrhythmus, Essensrhythmus und so, und dann kannst du mal vor einer Etappe nicht auf Klo gehen, das klingt jetzt wie so eine Kleinigkeit, aber das ist, macht einen ja so ein schlechtes Gefühl, wenn du vor dem Rennen nicht mehr richtig aufs Klo gehen konntest.
Hallo.
Hey, ja, komplett?
Ja, total, ja, 100%. Ja.
Also da hätte ich so ein schlechtes Gefühl, wenn ich dann wüsste, ich muss jetzt hier gleich eine Bergetappe fahren und ich konnte jetzt hier nicht mehr richtig auf Toilette gehen, da würde ich komplett durchdrehen, ne? Also, Da hätte ich direkt Tom Dumoulin vom Giro damals im Kopf. Und ja gut, war legendär, hat das Ding trotzdem gewonnen am Ende. Aber ja, ist auf jeden Fall gar nicht so einfach. Weil wir jetzt hier kontrovers in die Folge reingestartet sind, ich weiß nicht, ob das jetzt ähnlich kontrovers wird, aber würde ich jetzt gerne mit euch nochmal über die, wie letztes Jahr, da war es ähnlich groß, die Kapitänsfrage beim Team Red Bull Bora Hansgrohe reden. Weil, ich sag mal so, Florian Lippowitz hatte ja jetzt, ich glaube, in einem Interview am Donnerstag oder Freitag gesagt, dass die Kapitänsfrage ja spätestens nach diesem Wochenende geklärt sein sollte. Und ich sag mal so, 10 Millionen deutsche Bundestrainer, deutsche Red Bull-Trainer in dem Fall, haben ja auch eigentlich 2 Tourwochen lang die ganze Zeit geschrien, es kann nicht sein, dass unser Lippo hier nicht der alleinige Kapitän ist. Und jetzt muss man ja einfach, obwohl klar sein sollte, auf welcher Seite ich stehe, muss man ja ganz klar anerkennen, dass Remco auch in Anbetracht der Tatsache, dass am Dienstag, also morgen, heute zum Zeitpunkt der Ausstrahlung, das Zeitfahren ansteht, dass Remco Evenepoel aktuell auf Platz 2 des Gesamtklassements liegend 1 Minute 48 Vorsprung vor Lippowitz, wird ja ganz klar der alleinige Kapitän bei Bora sein müsste. Das Ding ist geklärt, oder?
Ja, also
ich habe Tobi starke Meinung.
Ja.
ich meine, es ist noch eine Woche und da kann auch noch mal was passieren oder Remco hat so einen schlechten Tag, dass das halt auch warten nichts hilft und dann muss Lippowitz quasi einfach in der vorderen Gruppe mitbleiben. Aber ja, die Anzeichen mit dem Zeitfahren, was jetzt am Dienstag, also heute, ansteht, steht alles danach, dass man beim Team Red Bull Bora Hansgrohe auf jeden Fall Evenepoel unterstützen muss.
Ja, und da würde ich jetzt direkt nämlich mal reingrätschen, was mir auch von Anfang
beziehungsweise, inwiefern bringen einem sowieso super viele Helfer in den Bergen, wenn das Tempo von UAE so hoch angeschlagen wird.
Da hatten wir ja auch beim Giro drüber geredet und das ist auch genau das, was mir an dieser Debatte von diesen ganzen also ich unterstelle jetzt einfach mal, dass diese Leute, die da eine riesige Meinung auch im Internet vor allem vertreten, und da irgendwie ab Etappe 2 brüllen, wie kann das sein, dass Lippowitz nicht alleiniger Kapitän ist, dass die wahrscheinlich auch als einziges Radrennen im Jahr die Tour de France verfolgen. Und mir geht das so auf die Eier. Ich finde das dermaßen unqualifiziert, auch von dem einen oder anderen Fachmagazin oder der einen oder anderen journalistischen Quelle, auf diesem Thema so dermaßen rumzureiten. Weil ich sag euch, jetzt sind die ganz still. Da wird dann jetzt überhaupt nichts mehr kommen. Und meiner Meinung nach ist das eigentlich total super, wie Red Bull das gemacht hat, dass du jetzt da einfach 2 Leute hast, die theoretisch super Karten haben, um noch aufs Podium zu fahren. Und das eben nicht dann jetzt auf den vorherigen Etappen, nur weil Remco halt 2-mal am Berg ein bisschen schlechter aussah als Lippowitz, halt sofort alles über den Haufen geworfen wird und man die Doppelspitze aufgibt. Warum sollte man das denn machen? Das macht mich richtig wütend.
Ja, aber
also
ich
auch
glaube,
immer diesen, ja doch, auch immer den sportlichen Leitern da von außen, das ist jetzt hier ähnlich wie bei der Nationalmannschaft, Alter. Wir haben ja auch gar keinen Plan, was da in den Bussen und so abgeht. Klar, Remco ist nicht immer der sympathischste Zeitgenosse, wenn man jetzt in den Bussen abgeht. Und dann wird sich da immer und jetzt ich sag's euch, wie es ist, niemand von den Experten wird da jetzt zurückrudern und sagen, oh sorry, war vielleicht doch gar nicht so geil, da alle 2 Tage drüber zu sagen, wie kann das sein, dass die Kapitänsfrage noch immer nicht geklärt ist? Fuck mich ab, Alter, sag ich dir, wie es ist.
Aber ich so ein bisschen sehe ich die beiden als Yin und Yang, also Remco eher so der Extrovertierte und...
Ja, Tobi, wer ist jetzt Yin und wer ist Yang? Das
aber ich glaube, so wie die Situation ist, ist sie jetzt auch optimal für Red Bull und man muss halt einfach auch sagen, so ein Lippowitz, der ist halt auch dann sich nicht zu fein zu sagen, ja gut, dann gilt, also ohne dann im Vorfeld noch mit dem Team und mit allen gesprochen zu haben, dann sich vor die Kameras zu stellen, vor die Mikros und zu sagen, ja gut, also es sieht ganz klar danach aus, dass wir jetzt, dass ich zu allem bereit bin, was das Team dann entscheidet und so. Stellt euch das andersrum vor, Lippo würde jetzt 1 Minute Vorsprung vor Remco haben. Ich sage, Remco wird sich da vor die Kameras stellen und sagen, ja, morgen ist Zeitfahren, morgen überhole ich den eh.
Weißt das du? Ist absolut, da bin ich absolut bei dir. Ja, das ist absolut so. In dem Zusammenhang, ich glaube, ich habe es gerade parallel gegoogelt. Yin ist die schwarze Seite, Yang ist die weiße Seite. Also in deinem Beispiel ist Lipowitz.
Ja, und was heißt schwarz und weiß?
Ja, weiß es steht für das helle, aktive, warme und männliche. Und Yin steht für das passive, weiche, kalte und weibliche. Hä? Das macht ja gar keinen Sinn.
Sexismus-Debatte mit Richard Weinzheimer.
Das ist das, was hier im Internet steht zu Yin und Yang. Da kann ich ja nichts dafür. Ich gebe hier
du hast das jetzt schon hier massentauglich, hast du das jetzt hier schon breit getreten.
Reproduziert sozusagen das tut mir natürlich sehr leid, ist klar.
Aber zurück zur Thematik. Also ich meine, was man sich halt mit so einer Doppelspitze auch immer einkauft, ist ja Spannung in der Mannschaft. Mhm. Und das kann man ja kommunizieren, wie man will.
Welche Fahrer sind Team Lipowitz? Welche Fahrer sind Team Remco? Was glaubt ihr?
Boah,
das ist Dance ist bei Lippo, Cataneo ist bei Remco.
Ja.
Van Giels ist
neutral, wer mehr zahlt. Bei wem man das geilere Aftertour-Geschenk kriegt. Ja.
Van Dijke würde ich sagen, durch den Benelux-Raum eher Remco.
Aber dann müsste Van Gils als Belgier, dann ist er auf.
Ja, aber auf der anderen Seite, da müsst ihr dann wieder bedenken, jetzt bei so einem Rennen wie Lüttich, bei Sonny Lüttich, da ist Remco halt Konkurrent für Van Gils und dann ist man dann vielleicht dann doch für den anderen, weil Lippo ist nicht so im Fahrwasser von Van Gils.
Ja, das ist richtig. Dann, ich glaube, dass Jai Hindley auf jeden Fall auf der Seite von Lipowitz ist, auch einfach, ähnlich aussehen, denke ich einfach.
Ich glaube, Jai Hindley ist richtiger Buddy vom Ralf Denk.
Ja, das kann sein.
Ich glaube, die können richtig.
Jetzt wird's aber spannend. Auf welcher Seite ist Jan Tratnik? Das ist wirklich sehr, sehr schwierig zu beurteilen.
Ja, das ist für mich eine klassische 50-50-Situation.
Jan Tratnik fungiert so als Mittelsmann.
Jan Tratnik eigentlich gekommen wegen Roglic.
Ja, und steht jetzt da.
Um mal ehrlich zu sein, und jetzt steht er da und muss sich für zwei andere entscheiden. Auch scheiße für den.
Dann denke ich auch so, ey, dafür habe ich nicht unterschrieben für die Kacke hier.
Aber ich muss jetzt mal ganz ehrlich sagen, der Tratnik, der hatte in der Vergangenheit ja wirklich richtig krasse Performances hingelegt. Ich bin jetzt bei den Namen schon selber ein bisschen stocken gekommen. Insofern bin ich froh, dass jemand von euch weitergemacht hat mit dem Kader, weil ich hätte Jan Tratnik, glaube ich, gar nicht sagen können.
Ja, das ist faszinierend. Es gibt einfach Fahrer, die funktionieren einfach. Der kam ja von Wismar. Und ich finde es immer wieder faszinierend, wie dann doch auch der Radsport.
Nein, dass der bei Red Bull Bohansgrohe fährt, das weiß ich natürlich, aber ich hätte jetzt nicht garantieren können, dass ich den hätte aufzählen können fürs Tourline-Up.
Ja, weil er nicht mehr die Sichtbarkeit hat, wie er zum Beispiel bei Wismar hatte. Und das finde ich schon interessant, dass es auch im Radsport einer Sportart, die ja vermeintlich vor allem über Physis geht, dann doch so ist, dass manche Fahrer, also ich sag dir, wenn du Sepp Kass von Wismar zu Red Bull steckst, fährt er schlechter. Man weiß nicht warum, aber ich glaube es wirklich. Das ist dann einfach so, das sind so Leute, haben Tobi und ich auch gestern drüber geredet, Stichwort Sepp Kass, das ist einfach so ein Fahrer. Max, ist dir eigentlich immer aufgefallen, wie hart der Typ einfach abliefert? Ey, der macht nie große Worte, egal bei welchem Rennen der ist immer gut.
Außer bei der Vuelta.
Das ist richtig, aber die hat er ja immerhin auch schon mal gewonnen. Oder meinst du das?
Ja, genau.
Ach so, sorry, dann habe ich das völlig in Witz bomben lassen. Das tut mir leid an der Stelle. Nee, aber das ist ein geiler Typ, oder? Der ist einfach immer da. Das ist
eigentlich so genau das, was man unter einem Hochgebirgsedelhelfer versteht.
Das ist wie so eine gestiftete Sparkassenbank im Wald, lädt einfach zum Hinsetzen und Zurücklehnen ein. Wenn du Sepp Kass in der Mannschaft hast, dann bist du einfach schön durch die Tour geguided. Ich sag, der gewinnt auch noch eine Etappe jetzt, wo Vingegaard raus ist.
Ja, ich habe auch ein bisschen Hoffnung auf Jorgensen, dass der jetzt ein bisschen in Tritt gekommen ist. Weil den habe ich bei mir im Cycling-Manager-Team.
Ja, Junge,
hat jetzt noch
richtiger
nicht so
Fehlkauf bei mir.
Ey, hast du den auch,
komplett
Max?
Auf. Ja, Junge.
Ja, wie
der
kostet
mich richtig Punkte. Wie läuft es eigentlich bei euch?
Ah, ich bin in 205-Center im Moment. Ich habe mich im vorderen Drittel gehalten, sage ich jetzt mal.
Ich habe so ein bisschen die Motivation verloren, weil ich da einmal hier mit Merlier nicht aufgestellt und dann Etappensieg verpasst. Ey, da habe ich richtig Punkte liegen lassen.
Und Max, wie viel bist du?
Ich weiß es nicht, 100% irgendwas um die 60 rum.
Boah, das ist aber gut.
Ich musste die letzten Tage aber auch ein bisschen federn lassen. Also jetzt, wo die Sprintetappen rum sind, ich glaube, mir steht eine harte letzte Woche bevor.
Ja.
Außer Jorgensen findet jetzt auch nochmal ein richtiges Bein.
Ja, bei mir hat er jetzt, nachdem Grisha Niermann jetzt zu Lidl gewechselt ist, hat er ja gestern Wismar bei mir angerufen, gefragt aufgrund meiner exorbitanten guten Einkäufe, ob ich nicht den Posten übernehmen will. Ich muss das jetzt noch überlegen, weil ich den auch gesagt habe, wegen des Podcasts und so, dass ich ja jetzt auch zeitlich natürlich involviert bin. Aber vielleicht sieht er mich ja nächstes Jahr in anderer Funktion. Spannend übrigens, wieder Statistiken, die Kai uns durchgegeben hat. Topfahrer nach Fantasy Points, logischerweise Pogacar mit 1953. Dahinter kommt dann Del Toro mit 1118, Melier mit 991 und dann auch schon Pedersen. Und diese Statistik bringt mich da drauf, habt ihr schon mal einen derart spannenden Kampf um das grüne Trikot gesehen?
Finde ich auch sehr geil, ist auf jeden Fall für mich ein richtiger Talking Point für
komplett
heute.
Komplett. Ey, sorry Max, du kennst mich, ich bin wieder wie begeistert. Junge, wie spannend war das bitte am Freitag auf dieser Etappe? Alter, das ist doch so geil gewesen.
Du meinst, ob Pedersen es nochmal schafft, in diese Riesengruppe zu kommen oder nicht?
Genau, also das sind doch so Situationen, also die Freitag-Etappe ist für mich halt eine der geilsten Etappen bei der Tour bis jetzt gewesen. Also das sind ja Kriege, die da die da irgendwie, weil ich glaube, dass dieses grüne Trikot auch im Hinblick auf diese letzte Etappe bei der Tour de France, bei der ich Pedersen nämlich auf jeden Fall deutlich besser sehe als, wobei Philipsen ist halt auch stark, ne?
Ja, ich finde, das wird schon spannend.
Montmartre wird schon,
Also ich finde halt auf jeden Fall so die Herangehensweise richtig krass.
Überlegt euch mal, wie geil Pogacar sich fühlen würde, wenn er im gelben Trikot diese Etappe gewinnt und da mal richtig randaliert.
Ja.
Ist auf jeden Fall möglich, aber selbst dann geht es ja immer noch um jeden weiteren Punkt auf der Ziellinie.
Ja.
Aber was ich halt gerade sagen wollte, ist, dass ich die Herangehensweise interessant finde, weil Mats ist ja super versatiler Fahrer, aber der geht ja schon mit Ansage in die reinen Massensprints rein, dass er sagt, heute Schadensbegrenzung.
Ja, komplett. Ja.
Und das hat es so meiner Meinung nach im Kampf um Grün noch nicht gegeben, weil selbst ein Peter Sagan, der jetzt vielleicht einem Marcel Kittel, einem André Greipel, einem Mark Cavendish grundsätzlich unterlegen war im Massensprint, war immer noch ein Podiumskandidat für die Sprints. Und da ist jetzt bei den bisherigen reinen Massensprints Mats noch nicht in Schlagweite zum Podium gewesen.
Absolut. Ich habe mir das jetzt auch mal angeguckt. Also es ist so, dass Pedersen 417 Punkte hat jetzt am heutigen Ruhetag und Philipsen dahinter mit 386. Und dann kommt noch Biniam Girmay, den darf man auch nicht vergessen, mit 361 Punkten. Dahinter kommt dann irgendwann Max Kanter mit 271 Punkten. Aber ich würde sagen, es wird dann schon am Ende über die drei entschieden werden. Und ich kann mich auch an keine Tour erinnern. Ich kann mich an Touren erinnern, wo ein zum Beispiel Peter Sagan in den Bergen entscheidende Punkte geholt hat und dann für spektakuläre Fluchten irgendwie als Sprinter im Hochgebirge irgendwie so Aufsehen erregt hat. Aber eine Tour de France, bei der das grüne Trikot am Ende über Zwischensprints entschieden wird, ich glaube, das gab es so noch nicht. Also nicht in meinem Erinnerungsvermögen.
Ja. Aber ich muss auch sagen, Hot Take, ich denke, dass Mats sich in den Massensprints viel zu doll unterschätzt. Mhm. Weil bei den Intermediate-Sprints ist es teilweise wirklich eng. Und ich habe das ja auch schon mal in der vorhergehenden Folge gesagt, Intermediate ist was ganz anderes als großes Sprintfinale am Ende.
Mhm.
Aber ich habe im Gefühl, ohne dass ich dafür irgendeinen Fakt habe, aber ich habe im Gefühl, dass er vielleicht auch ein bisschen gehemmt ist in den reinen Massensprints wegen dem Sturz, den er, ich weiß nicht mehr, ob es letztes oder vorletztes Jahr war. Wisst ihr, was ich meine? Da gab es wer ist da nochmal zu Fall gekommen? Ich weiß es gar nicht.
Oh, ich kann mich auch.
Hat Cavendish ihn abgeräumt oder
irgendwie sowas.
Will ich jetzt gerade gar nichts Falsches sagen, aber es war auf jeden Fall die Aktion, wo Axel Singler diesen Bunnyhop gemacht hat über stürzenden Pedersen.
Ja.
Weil der Mats ist so stark und man hat ja jetzt auch gesehen, was für Fahrer teilweise auf dem Podium gelandet sind, dass es da jetzt nicht immer nur der reine Speed, der reine Kick ist. Und ich denke, dass er sich unterschätzt.
Der Sprint von Waren, den Warenskjold gewinnt, den hätte meiner Meinung nach auch ein Pedersen gewinnen können.
Aber da muss man auch mal sagen, viele haben das dann so ein bisschen als überraschend empfunden, dass Warenskjold da gewonnen hat, aber Alter, wie stark dieser Sprint war, ne?
Komplett, also jetzt überhaupt nicht, das war jetzt nicht so gemeint, aber diese Art von langem Ekelsprint mit übelst Power, da hätte ich jetzt zum Beispiel einem Pedersen auch ein Podium oder sagen wir mal Top 5 zugetraut und nicht irgendwie nur 9., 10. oder so. Das kannst du, glaube ich, am besten beschreiben, Max, aber es macht ja ist nämlich an auch der Grund, warum du es ansprichst. Es macht ja einen riesen Unterschied, mit welchem Mindset du in den Sprint reingehst, einfach in welche Löcher du reinfährst, ob du jetzt sagst, ich möchte Top 10 fahren oder ich möchte Podium fahren.
Ja, aber ja, ich könnte mir fast denken, ein Warenskjoll, der da losfährt und der hat ein grünes Trikot an, weiß ich nicht, ob er den Sprint gewonnen hätte. Weil die anderen anders reagieren.
Aber
in dem Moment, in dem der Warenskjoll da losgefahren ist, ich meine, Ackermann zum Beispiel hat ja auch mehr oder weniger direkt angetreten, als er gesehen hat, ui, da fährt einer vorbei, aber ohne Chance.
Ja. Weil er halt einfach super stark ist. Aber wir reden jetzt ja
gerade. Und halt auch schon zu dem Zeitpunkt, als alle es realisiert haben, war er halt schon 5 km/h schneller als der Rest.
Das war halt auch krass. Die Lücke ist ja auch gar nicht mehr richtig zugegangen, ne? Also das Ding war dann auch durch in dem Moment, wo er angetreten hat. Da hätte es dann nochmal so einen Merlier, der war ja an dem Tag so ein bisschen hinten eingebaut. Der Einzige, der dann nochmal hätte ransprinten können, wahrscheinlich Merlier, der sich 50 Meter vor der Ziellinie denkt, oh, komm, ich pack nochmal einfach 300 Watt oben drauf. Ist da gar kein Problem.
Ja, oder nochmal kurz die Schuhe bindet.
Ja, ey. Übrigens,
ein Schluck aus der Flasche.
Ja, ich kriege gerade die Etappe nicht mehr zusammen, aber auf einer der, auf der letzten Etappe, die Merlier gewinnt, das müsste am Mittwoch gewesen sein, habe ich herrlich in meinen ARD geguckt. Ey, und ohne Scheiß, ich weiß nicht, ob das nur bei meinem Fernseher war, können ja mal die Leute in die Kommentare schreiben. Ohne Scheiß, 300 Meter vor Ziel, Bild schwarz, technische Störung.
Ja, ich hatte das auch. Ja.
Hattest du das auch?
Ja.
Ey, ich saß da vor dem Fernseher und dachte mir so, hä? Das kann ja jetzt nicht wahr sein, was ist denn das für ein
Schlechtes Timing? Da war ich aber ganz schnell beim Carsten Miegels, kann ich dir sagen.
Ich war dann aber auch ganz schnell, da habe ich schön mein Handy abgemacht, mich da vorbei an den komischen Naked Survival Serien geklickt und zack war ich drauf hier beim Toursprint und konnte mir das Ganze nochmal aus der Vogelperspektive angucken. Zurück zum Thema Sprint. Es gibt halt auch keine Sprint-Etappe mehr, ne? Also das darf man jetzt bei der ganzen Geschichte ja auch nicht vergessen. Also es gibt meiner Meinung nach, außer auf Etappe 17, die auch ultra schwer ist, also ist ganz klar so ein geplanter Ausreißertag, gibt es keine Etappe mehr, wo ich selbst einem Pedersen zutrauen würde, zumindest im Finale nochmal Punkte zu holen. Also weil
die abschließende Etappe halt, ne?
Genau, also dann halt die
Oder hast du das gesagt? Ich hab's jetzt nicht.
Nee, Champs-Élysées ist dann natürlich nochmal die Möglichkeit da, aber ich glaube, das wird spannend bis zu dieser letzten Etappe bleiben, nehme ich jetzt mal an.
Ja, also der Punkt ist ja jetzt gerade in der dritten Woche, für die Zuhörer, da muss ich dann halt auch ein Team finden, was ready ist zu kontrollieren, weil Etappe 17, das geht halt bis Kilometer, ich weiß es nicht, 50 oder sowas, geht's tendenziell die ganze Zeit berghoch. Das heißt, so Leute wie Quinn Simmons, Mats Pedersen und Co., die werden die ganze Zeit versuchen wegzufahren und dann musst du dann auch ein Team haben, was sagt, so, wir sind jetzt hier noch mit genug Leuten vertreten, die da committed sind, weil selbst bei Alpecin ist es ja so, dass, glaube ich, der Van der Poel halt auch sagen wird, ja, also ich hätte jetzt heute schon eher Bock, mit 30 Mann wegzufahren, als am Ende für Philipsen das Ding zusammenzuhalten, dass der dann wieder Dritter wird.
Wäre halt auch krass, wenn Philipsen das grüne Trikot gewinnt, ohne eine einzige Etappe gewonnen zu haben.
Ja, weil ich auch verrückt, ja.
Weil ich sage, dass Philipsen keine Etappe gewinnen wird. Also ich sage auf der Chance, die Siege gewinnt er nicht. Da kann er gut fahren, aber gewinnen tut er, glaube ich, nicht. Werbung.
Werbepartner der heutigen Folge ist Tissot. Und wenn mir eins von der Tour de France dieses Jahr im Kopf geblieben ist, dann sind es wirklich die deutschen Fanmassen in den Vogesen. Und das nächste deutsche Großevent wirft ja jetzt auch schon seine Schatten voraus. Jungs, worum geht's da?
Natürlich um die Lidl-Deutschland-Tour. Ich sag mal so, das werden, glaube ich, herrliche Tage in Deutschland, unter anderem natürlich auch in der Pfalz, also in der Nähe von Tobi und mir. Wir werden alle drei vor Ort sein. Max, du wirst auf dem Rad sitzen, Tobi und ich am Streckenrand. Aber ich sag mal so, unsere Zuschauer, die können mit etwas Glück entweder selber auch auf dem Rad sitzen oder in den VIP-Autos, Tobi.
Denn der Zeitnehmer dieses Podcasts, Tissot, der verlost 14 Gewinne insgesamt. Wir haben einmal 10 Startplätze für den 23. August in Heilbronn. Da findet die ADAC Cycling Tour statt. Da kann man sich unterschiedliche Distanzen aussuchen, 60 oder 120 Kilometer. Und dann haben wir nochmal ganz exklusiv 4-mal die Chance, beim In-Race-Programm beim Rennen teilzunehmen. Das heißt, jeden Tag, also jede Etappe 1 bis 4, gibt es einmal die Chance, im Auto von Tissot mitzusitzen und dann durchs Fahrerfeld zu fahren, an verschiedene Hotspots zu fahren, um das Rennen wirklich aus der ersten Reihe und an unterschiedlichen Stellen live zu verfolgen.
Es klingt auf jeden Fall herrlich. Da kann man, wenn der Max sich auf dem Rad quält, schön Champagner trinken und sich das Ganze mal vom Streckenrand aus anschauen.
Jetzt ist natürlich nur noch die Frage, wie nehme ich daran teil? Dazu haben wir ein kleines Quiz vorbereitet. Den Link dazu, den findet ihr in den Shownotes. Da klickt ihr einfach drauf. Dann wählt ihr aus, welchen Gewinn ihr haben möchtet. Und mit ein bisschen Glück und ein bisschen Wissen, habt ihr die Chance auf die Gewinne.
Danke dir so für euer Engagement im Radsport und für das Bereitstellen der Fanplätze. Wir wollen mit Radio RTW bei der Deutschlandtour aktiv und am Streckenrand vertreten sein. Und jetzt geht's weiter mit der Folge.
Werbung Ende. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ne, gibt es kein Team, bei dem ich ungerner fahren würde, als bei Alpecin die Koenig, wenn man nicht performt. Weil ich glaube, dass die Brüder, ich vergesse immer den Namen, sag's mir nochmal kurz, Tobi, dass die Rothoff-Brüder...
Philipp und Christoph.
Ey, ich glaube, Junge, also wenn du nicht Mathieu van der Poel bist, ne, ich habe so Angst vor denen.
Ich fand das so geil, dass der Christoph sich auch über Jasper aufgeregt hat, dass der nach Zwischensprints mit Mats Petersen Handshake macht.
Ja, komplett geil, stimmt.
Da wollte ich euch auch mal nach eurem Teig fragen.
Du musst ganz kurz sagen, Christoph Rothoff ist der eine der Brüder und das ist der Teamchef von Jasper Philipsen und der hat sich in einem Interview darüber echauffiert, dass Mats Petersen und Jasper Philipsen nach den Zwischensprints Handshake machen.
Ich finde es halt so geil, weil ich finde, dass gerade in den Top-Teams im Radsport äußern sich die Manager schon immer recht political correct, könnte man glaube ich sagen. Also auch was so die Resultate der Fahrer angeht, also hinter den Kulissen.
Ja, Lefebvre war schon auch jemand, der...
Ja gut, der ist ja jetzt auch schon seine Weile weg, ne? Aber ich sage jetzt mal...
Weg?
Ja, echt? Ja, schon 2 Jahre, oder?
Ja, kann sein.
Nee, ich weiß es nicht, ist auch egal. Ja. Auf jeden Fall, ich sage jetzt mal so, bei Ineos wird tendenziell jetzt in der Presse nicht irgendwie Öl ins Feuer gegossen. Aber der Christoph Rothoff, der sagt halt auch einfach so, ja gut, also wir sind halt voll das geile Leadout gefahren, aber wir haben halt einen Sprinter, der kann halt einfach nicht vollenden.
Ja. Jo, das ist einfach so böse.
Und der Jasper Philipsen, der ist halt so voll der Weltklassefahrer, der sitzt dann da so, der sitzt dann da so mit Wielerflitz am Handy, sitzt er dann so im Bus und liest so seinen eigenen Teamchef, sagt halt zu ihm, ja gut, hast du halt nicht drauf, ne?
Stell dir mal vor, was das im Fußball für Reaktionen hervorrufen würde, weil da ist das ja immer so.
Aber das finde ich... Sorry, dass ich ins Wort falle. Ja, ich finde das dann auch irgendwie witzig, Radsport, dass man dann da doch als Star in der Situation, also der Teamchef ist dann halt doch der Chef, ne? Also da ist egal, ob du da irgendwie schon mal Sanremo gewonnen hast, dies, das.
Ja, aber soll ich dir mal sagen, was da auch ein Grund für ist? Das ist, weil das nämlich nicht so ist, dass du dir so eine kranke Aura aufbauen kannst. Weil guck mal, Jasper Philipsen, der hat in seinem, also das ist einfach, wenn er morgen seine Karriere beenden würde, würden alle sich für immer einig sein, okay, es war ein krasser Fahrer. Aber in dem Moment, wo er noch aktiv ist, ist er halt immer nur so gut wie sein letzter Sprint. Und die waren halt scheiße. Ja. Und deswegen, und im Fußball ist das halt so.
Also scheiße in Klammern, ne, muss man ja auch mal sagen.
Absolut.
Auf Weltklasse-Niveau.
Auf absolutem Weltklasse-Niveau. Ich meine, er ist ja auch immer noch im Kampf ums grüne Trikot. Aber für so einen Christoph Rothoff ist das halt scheiße, wenn er der Zweiter wird.
Ist das jetzt wieder Jasper Disaster.
Ja, und das wollte ich nämlich auch sagen, Tobi. Erinnert euch an diese Netflix-Dokumentation, wo der eigene Teamchef seinen eigenen Fahrer einfach konsequent Jasper Disaster nennt. Das grenzt ja eigentlich auch schon so ein bisschen an Mobbing, ne? Auch wenn es ein bisschen witzig
Mobbing am
war.
Arbeitsplatz.
Ja.
Jedenfalls hat dann der Jasper nach dem Zwischensprint, der halt sehr hart umkämpft war, sehr hart ausgefahren wurde, hat er dann, glaube ich, Mats knapp geschlagen und anschließend machen die einen Fistbump. Und ich habe in der Situation wirklich rein gar nichts gesehen, was man da jetzt irgendwie kritisieren könnte, sondern ich habe mir halt gedacht, ja gut, die haben sich halt übelst hart gerade auf dem Rad gebettelt. Dann ist die Situation vorbei und dann gibt's halt sportsmännisch ein Handshake. So habe ich das gesehen.
Ja, so war das auch.
Ja, und dann sagt der Rothoff halt einfach, ja gut, also mir ist das nicht irgendwie konkurrenzmäßig genug, verstehe ich nicht, warum man dann da so groß Handshake machen muss. Lieber mal ein bisschen mehr Hate. Also ja. So sinngemäß, ne?
Ja,
aber ich glaube, das ist auch so, ich glaube, also die Rothoffs, die kommen ja auch aus dem Cross-Sport, also die haben ja mit Cross-Teams angefangen. Und da gab's ja immer diese Rivalitäten und da gab's halt auch immer halt Stress unter den Top-Fahrern, sei es irgendwie Sven Nys mit Bart Wellens oder Sven Nys versus Nils Albert oder so. Und da gab's immer dieses Fistbump nach einem hart ausgetragenen Battle, das gab's da nicht. Und ich glaube, Vielleicht sind die einfach so sozialisiert und haben in ihrem Weltbild einfach dieses Verständnis, das muss immer so sein. Ja, aber sonst kann man keine Topleistung bringen oder keine Ahnung.
Kennt ihr den Begriff vom People-Pleaser? Also Menschen, die quasi immer dafür sorgen, dass alle glücklich sind. Also du musst ja trotzdem, also ich sag, die beiden Rothoffs, die sind sowas von keine People-Pleaser, das kannst du dir gar nicht sehen, scheißegal, ne? Und das ist halt immer das, was ich mich auch frage. Also warum soll man sich das denn, wenn du ein kollegiales Verhältnis zu deinem ärgsten Konkurrenten haben kannst, das ist doch für alle Beteiligten eigentlich weniger Stress, es sei denn, du bist halt so ein Mensch wie die Rothoffs, die halt aus Hass einfach eine gute Motivationsquelle ziehen können. Weil ansonsten, ich glaube, ein Jasper Philipsen ist halt in keinster Weise so gestrickt, dass es ihm irgendwas leistungstechnisch bringen würde, Mats Petersen zu hassen.
Das ist ja genau der Punkt, ja, genau. Und vor allem, die haben ja wirklich Vollgas gegeben auf dem Rad. Die hätten ja nicht mehr Gas geben können. Nee. Das war ja das Maximum. Und dann war die Situation halt vorbei.
Also ich hätte es verstehen können, wenn er sich so äußert, wenn sein Fahrer halt irgendwie 300 Meter vor der Ziellinie sagt, ach komm Mats, heute du.
Ja, genau das. Genau.
Aber nachdem die sich halt komplett gebettelt haben und er hat ja sogar gewonnen. Also er hat ja sogar gewonnen. Das heißt, dann müsste dieses Interview ja eher von Lidl Track kommen. Aber da siehst du mal.
Ich stell mir dann halt so vor, also das wird jetzt bestimmt nicht so passiert sein, aber dass dann der Rothoff dann so mit dem Auto zu Philipsen hinfährt, das nächste Mal, wenn er ihm eine Flasche gibt und der Philipsen dann so klein mit Hut ist, obwohl er gerade den Zwischensprint gewonnen hat.
Ja, viel zu hart, ey. Ich wollte auch noch mit euch über eine Entwicklung sprechen, die ich relativ interessant finde, und zwar die, sagt man Causa, die Causa Pidcock. Weil mein Take.
Da muss ich auch sagen, da habe ich heute Morgen ein lustiges Reel gesehen, wo die gefragt wurden, was sie machen würden, wenn sie nicht Radprofi geworden wären. Und dann so war so Feuerwehrmann, Ingenieur, Lehrer dabei und Pidcock ganz klar kalt einfach, I would be in prison.
In prison? Ja, aber der ist auch.
Der versucht aber immer ein bisschen sehr cool zu sein.
Ja, ich finde auch, dass er so ein bisschen so ein kleiner Möchtegern-Gangster ist. Weil der wäre halt safe nicht im Gefängnis.
Meinst du?
Ach, niemals, Alter. Der versucht halt einfach so ein bisschen diese Straight-Outta-Compton-Geschichte im Radsport zu reproduzieren. Aber meiner Meinung nach ist er halt kein Gangster. Findest du, dass Tom Pidcock so eine Gangster-Aura hat?
Ich glaube schon, wenn der das T-Shirt auszieht und dann so mit so einer leicht behaarten Brust so ein Bengalo anzündet, dann hätte er hier einen Hooligan.
Ich kann halt keinen Radprofi mit 4% Körperfettanteil, den kann ich halt nicht ernst nehmen, wenn er mir sagt, dass er ein Gangster ist.
Also ich sag maximal kleinkriminell, so Ladendiebstahl.
Und vor allem muss man ja auch sagen, also sorry, die Eltern von allen Profis, die bei der Tour de France sind, haben in der Regel jetzt auch nicht wenig, also die müssen jetzt nicht alle reich sein, aber dein Kind macht ja auch keinen Radsport, wenn du jetzt gar kein Geld hast. Würde ich jetzt mal so behaupten, oder? Also es ist schon extrem schwierig, Radsport zu betreiben, wenn deine Eltern gar kein Geld haben. Und du wirklich.
Ja, Ausnahmen bestätigen die Regel, aber ja.
Ja, klar, gibt natürlich auch Ausnahmen. Also mir wäre es lieber, wenn es mehr Ausnahmen geben würde, jetzt nicht falsch verstehen, aber.
Ja, total.
Übrigens, wo du das gerade gesagt hast, wenn ihr diese Fragen, was wärt ihr geworden? Ich würde ja komplett lügen, weil ich hätte da ganz klar Astronaut oder sowas gesagt und so getan, als ob ich halt mega mich für Astrophysik interessiere oder irgendwie so Astrophysik.
Weil das wissen ja die wenigsten, Astrophysik und Astronaut, das muss man ja.
Man muss ja ein abgeschlossenes Astrophysikstudium haben, um Astronaut werden zu können, das wissen ja die wenigsten. Du fliegst dann mit dem Geodreieck ins Weltall, dann vermisst du da mal ordentlich den Venus, den Jupiter und so weiter und so fort. Ja. Nee, aber ich würde mir da auf jeden Fall irgendwas ausdenken, was mich viel besser dastehen lassen würde. Das ist ja ganz klar. Sich selber im besseren Licht dastehen lassen. Was ich zu Pidcock sagen wollte, ist, der war ja dann auf der Etappe zwischenzeitlich sogar mal Zweiter hinter Pogacar, als sie irgendwie so knappe 9 Minuten Vorsprung hatten auf der Etappe am Freitag. Und da ist mir dann so aufgefallen, ey, so eine Situation, die hätte es früher auch nicht gegeben, weil das Ding ist halt, dass Pogacar halt so selbstbewusst ist und dem ist halt auch völlig scheißegal, als ob ein Tom Pidcock dann halt auf irgendwie 2 Minuten oder so im Gesamtklassement an den Rand fährt. Weil früher, guck mal, alle anderen Teams haben sich ja lange Zeit darauf verlassen, dass UAE als gelbes Trikot einen vermeintlichen neuen Konkurrenten kontrolliert und wieder zurückholt. Aber irgendwann ist dann halt einfach das Team von Lenny Martinez, also Bahrain Victorious, in die Nachführarbeit eingestiegen, der halt zu diesem Zeitpunkt noch einen Platz oder so vor Pidcock lag, also auf Rang 9. Und UAE hat es halt einfach gar nicht gebockt, ne? Die denken sich dann halt so, ja gut, da soll der Pidcock da halt mal ein bisschen rumfahren, hängen wir ja sowieso wieder ab im Hochgebirge.
Ist verrückt, ja.
Also,
Aber das, ich meine, das ist letztendlich die gestrige Etappe. Wir nehmen wie immer montags am Ruhetag auf. Die 15. Etappe, das ist ja auch verrückt, dass Pogacar schon noch die Ressource hat, von vorne zu fahren und da zu pacen, um Del Toro möglichst weit im GC nach vorne zu bringen. Also
habt ihr den Funkspruch
gesehen? Das hat man noch nie gesehen. Mhm. Ja, habe ich gesehen, ja, muss gleich rezitieren. Aber das hat man, glaube ich, noch nie gesehen, dass ein gelbes Trikot von vorne gepaced hat, um den Teamkollegen, also ich weiß es nicht, korrigiert mich, aber mir fällt keine Situation ein. Und dass man das als so gegeben praktisch hinnimmt, finde ich auch verrückt. Also es wurde ja fast gar nicht so krass diskutiert. Also die Taktik wurde diskutiert und so, aber der Fakt, dass das gelbe Trikot gerade von vorne paced, der wird gar nicht so diskutiert.
Der Typ ist einfach...
Vielleicht mal so halb versucht, Chris Froome in Gelb mit Richie Porte am Hinterrad. So, also jetzt nicht bei der Tour, vielleicht bei so einer Vorbereitungsrundfahrt. Da vielleicht mal so.
Ich finde, das schreibt ja auch ganz klar diesen Spirit bei UAE. Weil Sky hätte halt hundertprozentig gesagt, ich meine, erinnert euch an Wiggins versus Froome. Die hätten halt ganz klar gesagt, nix, wir fahren für XY, du pacest jetzt hier nicht. Mhm. Also, du musst dir ja überlegen, dass Pogacar funkt ja durch. Can I ride progressively? oder soll ich halt weiter hier moderates Tempo fahren? So, und dann sagt er, dann funkt halt Del Toro durch, bitte häng mich nicht ab. Und dann, also was ja auch schon einfach eine geile Konversation ist, und dann fährt Pogacar halt das Tempo weiter. Das heißt, es ist ja schon so, dass Pogacar also offensichtlich noch ganz gut drauf war, sage ich jetzt einfach mal. Und dann funkt er durch und kriegt dann von seinem drittplatzierten Teamkollegen die Nachricht, ja, bitte häng mich nicht ab, und dann macht er das halt einfach nicht.
Aber ich finde auch so verrückt, ich muss sagen, hat UAE da nicht einen kompletten Taktik-Error gemacht, weil wenn Pogi, der ja, also es ist immer ein bisschen viel Mutmaßung und am Fernseher sieht das immer einfach aus, aber ich würde jetzt mal behaupten, Pogi hätte sehr sicher solo ankommen können. Mhm. Warum hat er nicht attackiert und wäre solo vorne gefahren? Weil dann hätte Remco pacen müssen, was er halt 100% gemacht hätte, um Abstand zu den Konkurrenten hinten herzustellen und den Abstand zu Pogacar gleichzeitig zu limitieren, um seinen zweiten Gesamtplatz sozusagen zu festigen. Und dann hätte Del Toro einfach auf dieselbe Art und Weise am Hinterrad weiterfahren können, aber so hätte UAE halt safe gewonnen.
Ja, hundertprozentig. Und
aber ich glaube, Remco wäre zu stark gewesen für Del Toro, der hätte ihn auch abgehangen. Und ja, okay, ich glaube, aber die wollten die 10 Sekunden Zeitboni.
Aber ich finde es trotzdem
Del Toro.
Ja.
Boah, ich weiß nicht. Also ich fand das schon interessant. Also für mich hat es so ausgesehen, als ob das einzige Argument, weshalb man das nicht gemacht hätte, gewesen wäre, dass Pogacar gesagt hat, aus welchen Gründen auch immer, aber ich muss heute nicht zwangsläufig gewinnen.
Ey, sorry, aber meiner Meinung nach hat der Remco im Sprint auch gewinnen lassen.
Ja.
Doch.
Boah.
Also ist natürlich auch immer ganz schwierig, das von außen zu beurteilen. Aber also Pogacar hat meiner Meinung nach auf einer Etappe, wo er nicht ans Leistungslimit geht, hatte er theoretisch noch einen Sprint drin und er ist halt faktisch einfach nicht gesprintet.
Ich sag mal so, es hat für mich auch komisch ausgesehen, was auf den letzten 300 Metern irgendwie passiert ist, weil zuerst lässt er ja auch so ein bisschen die Lücke aufgehen, dann fährt er sie doch zu, dann geht er nicht aus dem Sattel. Ich glaube, man muss halt auch sagen, Evenepoel hat halt auch echt einen krassen Sprint in so einer Situation. Aber ich finde es halt trotzdem komisch, dass man nicht spätestens 2 Kilometer vor Ziel sagt, so, ich gehe jetzt mal aus der Führung raus, lass jetzt mal den Evenepoel 20 Sekunden fahren und dann attackiere ich ja voll drüber. Weil selbst wenn Evenepoel Del Toro vom Hinterrad abhängt, was möglich gewesen wäre, dann wären es halt dann zu dem Zeitpunkt noch 1,5 Kilometer ins Ziel gewesen.
Ja, voll.
Und die 5 Sekunden Zeitverlust, die hat Del Toro auch gerade noch hinnehmen können für den Gewinn, dass Pogi vorne solo ankommt, nochmal Zeit gut macht und halt die Etappe gewinnt. Weil, also, ich bin halt wirklich kein Freund davon, nicht Siege mitzunehmen, wenn es nicht möglich ist, weil es geht ja auch immer noch um diesen Etappenrekord von Cavendish.
Voll. Also ich glaube, dass die UAE das wirklich ein bisschen zu perfekt machen wollte. Einfach.
Denkst du, das ist der Grund? Denkst du nicht, dass es so gewesen ist, dass Pogacar schon unten am Berg entschieden hat, ich, in Anführungsstrichen, will nicht gewinnen heute?
Ja, aber ich habe ja jetzt diesen Funkspruch auch schon so ein bisschen so verstanden, nach dem Motto, ja, ich würde jetzt dann schon nochmal anziehen. Mhm. Und warum sollte er anziehen, wenn offensichtlich Remco ihn bei dem Tempo nicht attackiert und Del Toro hat ja auch einen guten Sprint Und dann,
ja, der Plan war ja, dass Del Toro, das hat der Pogi selber gesagt, Del Toro sollte ja sprinten. Und er hat sich dann praktisch dafür entschieden zu attackieren.
Ja, aber also, ja, es ist eine schwierige Frage. Wir werden es wahrscheinlich nicht beantworten können. Aber ich würde tippen, dass UAE unbedingt das ein bisschen zu schön machen wollte und deswegen den Etappensieg dann so ein bisschen hergeschenkt hat.
Und ich also was ja jetzt spekuliert wurde, ob es damit zusammengehangen hat, dass Vingegaard gestürzt ist, Pogacar da nicht noch auch den Sieg holen wollte, auch unter dem Hinblick mit dem Buhrufen und so weiter, aber I don't get it. Also ich muss auch sagen, als Teamchef, ich wäre halt 100% auf Etappensieg gefahren und ich verstehe auch nicht, warum Del Toro noch eine zweite Etappe gewinnen muss. Der hat schon eine Etappe als Geschenk von Pogacar bekommen. Ich check's nicht.
Ich check's auch nicht so richtig. Also für mich auf jeden Fall jetzt nicht die allerbeste taktische Leistung da gestern.
Hat auch nicht gut ausgesehen, muss ich sagen, was die Taktik vom Team angeht, weil diese zwei Attacken, die Del Toro probiert hat, das...
Da ging ja gar nichts
mehr. Ich
meine,
das Team hat so viel Gutes gemacht und so viel richtig gemacht und ist so stark gefahren, dass man da jetzt im Gesamtkontext sagen kann, ja mein Gott, dann haben sie das jetzt halt vielleicht einmal nicht super gut gelöst, aber... Trotzdem, wenn man jetzt einfach nur die Szene individuell betrachtet, bin ich der Meinung, hätten sie schon besser lösen können.
Aber ich finde es, Entschuldigung, ich finde es zeigt aber trotzdem auch ganz schön, dass bei all dem Taktikgelaber von Podcasts wie dem unsrigen etc. und tausenden Experten, wenn du halt mit zwei Leuten vorne bist und du willst halt, dass Del Toro gewinnt, aber Remco ist halt einfach zu stark, dann machst du da halt einfach nichts. So, also klar, Pogacar hätte, ich glaube, unser aller drei Meinung nach, das Ding auch einfach gewinnen können. Aber wenn du sagst, okay, wir committen uns auf Del Toro, aber Remco ist halt einfach zu stark, ja, dann kannst du da halt auch taktisch den so oft attackieren, wie du willst, dann macht er dich halt am Ende trotzdem platt. Punkt.
Ja, und das ist jetzt, also mir ist das auch so gesehen egal, aber das wäre sozusagen, wenn ich da gefragt werden würde vom Team UAE, ja. Max, was hätten wir denn da besser machen können? Dann hätte ich gesagt, hier, Mauro... Giannetti, hätte ich gesagt, du, spätestens nach dem ersten Antritt von Del Toro, hätte man sagen können, so, das wird heute nichts mit dir. Sorry.
Das habe ich mir, ich finde, sie könnten, also ich fand es krass, dass Remco da nicht einfach drüber gefahren ist, über die Attacke. Weil wenn Remco, jetzt, wir drehen den Spieß mal um, wie gesagt, ich bin im Gespräch bei Wismar nächstes Jahr, aber falls Red Bull jetzt halt noch Management brauchen sollte, können sie mich auch jederzeit kontaktieren, hätte ich halt gesagt, Remco, jetzt fährst du da mal schön drüber, weil dann ist ja Del Toro nämlich mal ganz schnell weg.
Ja, aber besser fang du bei UAE an, weil Wismar hat ja schon einen Podcaster.
Stimmt.
Wisst ihr das eigentlich?
Was meinst du?
Ja, also hier dieser Dude von Lantern Rouge, der YouTube und Podcast betreibt, der ist ja auch im Team Wismar.
Ach, das wusste ich nicht.
Ja, ja, ich weiß, also der auch als, ich sag mal, als Taktikfuchs ist der da wohl eingestellt.
Mhm. Aha. Das ist krass. Also haben die quasi ja. Ich wollte jetzt
der
gerade
Benji
noch irgendwas.
Nasen auch, oder? Also die machen den Podcast doch zusammen. Die sind beide da so halb
angestellt. Oh Gott, der Benji Nasen, nee, oder? Nee, glaube ich nicht. Also weiß ich nicht.
Boah, das finde ich aber jetzt auch gerade eine. Das müssen wir mal.
Also der Lantern Rouge-Mann, ich würde jetzt gerne seinen Namen sagen, haben aber
der
leider nicht präsent.
Der Lantern
Der ist safe bei Wismar, das weiß ich.
Ja, okay. Krass. Ja, wusste ich nicht.
Lirum Larum, was ich auf jeden Fall noch sagen wollte, ist, ich fand's ultra geil, wie man Remco während der Etappe angemerkt hat, wie geil er das findet, dass
komplett.
Er gerade mit den zwei verblieben ist. Das ist halt so viel bei mir, wenn es beim Klassiker richtig gut läuft, dass ich mir denke, Alter, geil,
ja,
Junge,
ja,
der Gruppe
ja,
hier
ja.
Bist du immer noch dabei, geil.
Ey, und da können wir
das
jetzt
ist,
noch mal.
Nee, das ist dieser Moment, den wahrscheinlich viele Radsportler kennen, wenn man an so ein neues Rad hat, man fühlt sich geil und dann fährt man an einem großen Schaufenster vorbei und guckt dann so. Rechts rüber.
Und denkt sich dann so, boah, Junge, ich dachte,
aber das ist wirklich im Rennen so verrückt, das Suffern, das ist so viel leichter, wenn du denkst, Alter, läuft das gerade geil.
Wann denkt ihr, um wie viel Uhr hat Remco Evenepoel seinen Bildschirmhintergrund von seiner Frau auf seinen Etappensieg bei der Tour gewechselt? Ich sag um 20:38.
Ich glaube, Remco
vor
guckt sich auf so einer, ich glaube, der guckt sich auf so einer einsamen Rollensession, guckt er sich auch nochmal die Bergetappe an, wie er da gewinnt.
Ja, sag ich dir aber ganz ehrlich, würde ich auch machen.
Echt?
Ja, natürlich, Alter, ist so geil, ey. Die Leute, ich finde, ey, über Remco wird schon echt immer viel gehatet und ich finde es auch völlig in Ordnung, weil wenn man sich aus dem Fenster lehnt, dann muss man das machen. Aber was man dem Kerl auf jeden Fall jetzt mal für diese Tour bis zu dieser Etappe attestieren muss, ist, ey, der hat sich richtig in die Fresse gehauen. Und ja, der hat sich auf diesen ganzen Etappen immer wieder zurückgefightet. Der hat Verantwortung übernommen, weil was zum Beispiel natürlich die ganzen Leute in Deutschland dann natürlich auch nicht anerkennen, aber auf der Etappe zum Col du Hague am Samstag in der Abfahrt, ja, da fährt halt einfach Remco auch ohne Anstalten zu machen für Lipowitz halt die gesamte Abfahrt einfach Volley von vorne, weil er halt ganz genau weiß, okay, die anderen bremsen eh nur, wenn die in die Führung fahren, also Ayuso und Lipowitz in dem Fall. Also Remco, Charakter hin oder her, ob man für Bundeslipo ist, hin oder her, der fährt eine richtig geile Tour und er beweist genau das, was alle Leute bisher immer an ihm kritisiert haben, nämlich Charakter und dass er sich, auch wenn es mal nicht so läuft, trotzdem weiter in die Fresse haut. Und das muss man an der Stelle einfach auch mal sagen.
Ich muss auch sagen, dass ich den einen oder anderen Moment schon hatte, dass ich eine Etappe gesehen habe. Ich kann jetzt leider keine Orte, Etappenzahlen, wie auch immer aufzählen, aber es ist ja schon ein, zwei, dreimal passiert, dass Remco hat abreißen lassen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich selber mich dabei beobachtet habe, wie ich gedacht habe, okay, here we go again. So langer Berg, jetzt ist er weg.
100 Pro, hatte ich auch.
Und da hat er mich definitiv Lügen gestraft. Und ich muss auch sagen, eingangs der Tour habe ich auch gesagt, dass ich das nicht glaube, dass er 4 Kilo leichter ist. Bleibe ich auch dabei. Also ich glaube, 4 Kilo ist wirklich schon krass. Aber die Ankündigung, die er gemacht hat, ich habe da auch wirklich gedacht, ja, okay, Mund ganz schön vollgenommen, so Gewicht verloren, Leistung beibehalten, aber ich sag mal so, der hat ja definitiv, keine Ahnung, irgendwas 3, 4, vielleicht 5% Performance jetzt über die gesamten 2 Wochen hinweg draufgepackt. Ist ja gigantisch, die Leistung.
Ja, und ich sag das, also Tobi hat gestern gemeint, wenn Gunner jetzt nicht morgen, also in den letzten Tagen richtig was zurückhalten konnte, dann würde er das Zeitfahren heute am Dienstag auch gewinnen. Wenn da nichts schief
läuft. Ich glaube, es ist zu hart für Gunner.
Ja, es geht schon. Aber ja, es sind nur 400, ich glaube, es sind 450 Höhenmeter auf 36 Kilometer. Max, was würdest du sagen aus deiner Perspektive?
Nee, es sind 487 Höhenmeter auf 26 Kilometer.
Ah, Entschuldigung, ja, 10 Kilometer zu lang gemacht.
Weil das Problem ist halt auch, also es geht, ich habe es gerade offen, es geht knapp 16 Kilometer mit, nee, Moment, es geht 10,5 Kilometer mit 4% hoch. Mhm. Dann kommt eine Abfahrt. In der Abfahrt wirst du auch, also sie ist technisch, wirst du jetzt auch nicht so unfassbar viel gut machen können. Und anschließend ist ein, ja, ziemliches Highspeed Flachstück ins Ziel rein. Und wenn man sich dazu die Pacing-Strategie überlegt, dann wird die Zeit ganz sicher auf den ersten 10 Kilometern berghoch gemacht und danach wird verwaltet und man kann vielleicht nochmal 10 Sekunden korrigieren, aber that's it.
Dann wird es wahrscheinlich ein Zeitfahren, wo Pogacar auch gar nicht so schlecht sein wird, ne?
Haben die nicht extra das Rad für den gebaut? Das neue Zeitfahrrad? Extra? Also gut, leichter und schneller ist natürlich immer besser, aber...
Ich glaube, es ist gar nicht schneller. Ich glaube, es ist einfach nur leichter und steifer oder so. Aber ich glaube, aerodynamisch ist es nicht besser als das alte.
Okay.
Aber es ist jetzt auch Flurfunk. Keine Daten.
Flurfunk finde ich sowieso immer besser. Lässt mir Raum für Spekulationen offen. Ja, ich bin gespannt. Also ich sage entweder Remco oder Pogacar, aber ich würde jetzt einfach mal sagen, wenn du dir auch das WM-Zeitfahren und so anguckst, dass Remco, weil 4%, da bist du schon auch schnell, ne?
Da ja, total. Ja, ich bin auch
nicht so viel Zeit.
Ja, aber guck mal, der muss da schon immer noch 85 Kilo hochschleppen, Alter. Ja. Das bremst dann schon. Also würde ich jetzt mal so behaupten, dass das ein bisschen bremst.
Also es sind zumindest berghoch wenige Kurven, was ist ja auch schon mal gut, dass du dann nicht zusätzlich die Masse nochmal in der Berghochkurve beschleunigen musst, weil bei 4% fährt man ja auch so schnell, dass wenn eine nennenswerte Kurve kommt, dass man dann bremsen muss. Ja, aber ich bin dann auch noch gespannt auf Tarling, ob Gunner und Tarling trotz ihres Gewichtsnachteils es schaffen können, da vorne reinzufahren, weil... Ansonsten, die haben ja jetzt dann auch den Rest der Rundfahrt, also weiß ich nicht, ob ich da jetzt krass irgendwie was übersehe, aber so ultra viel Mission hat man dann vielleicht auch nicht mehr, ne? Also nee. Etappe 17 könnten die auch nochmal versuchen, in die Gruppe zu gehen.
Ja, mit Vauquelin.
Aber so. danach kommen 18, 19, 2 Bergankünfte. Etappe 20 ist die Königsetappe und 21 ist dann Champs-Élysées. Also ich denke schon, dass sie da beide nochmal alles reinhauen werden.
Kurze Frage, hat Ineos eigentlich Carlos Rodriguez am Start überhaupt?
Nee.
Mm-mm.
Was ist eigentlich aus dem geworden?
Ja, der ist ja Dauphiné ziemlich aktiv gefahren, auch so ein bisschen, will jetzt nicht zu judgy sein, aber so ein bisschen fernsehaktiv kam es mir vor, so nach dem Motto, ich möchte gerne, auch wenn ich weiß, dass fürs Ergebnis nichts mehr wird, möchte ich mich aktiv zeigen für eine potenzielle Tourselektion, aber ist nicht dabei.
Das ist schon krass, ey. Ich meine, der war einfach mal Dritter, ne? Das
ist für mich mittlerweile ein klarer Fall für Movistar.
Ja, ist ein bisschen böse, aber auch ein bisschen witzig. Ja, ist nicht so verkehrt.
Ich bin auf jeden Fall noch gespannt, wenn wir gerade schon bei dem Team sind, ob Dorian Godin noch einen Akzent wird setzen können. Auch die Etappe 17 für ihn eigentlich super gut gemacht, weil den fand ich über die Saison hinweg dermaßen gut, dass es, dass er fast erstaunlich wenig zur Geltung gekommen ist bisher.
Voll, finde ich auch. Also gerade auf den etwas schwereren Mittelgebirgsetappen. Ist eigentlich schon ein krasser Typ. Wenn du mit dem ankommst, dann willst du
die leichten Etappen, nicht. Die waren zu leicht für ihn, die schweren Etappen waren zu schwer und es war eben noch nicht so eine richtige Dorian Godin-Etappe dabei.
Ja.
Aber auch dann wieder so ein faszinierender Fall, dass man da so heftig wie der Radsport ausgefahren wird und wie heftig auch jede Tour-Etappe umkämpft, dass man dann auch wirklich die Etappe braucht, die auf sein eigenes Profil passt. Und es reicht nicht nur, einfach ein extremst guter Fahrer zu sein und dann auch mal in einem, ich sag mal, Gewässer zu fischen, was nicht für einen perfekt geeignet ist, sondern man braucht halt wirklich das Passende.
Absolut. Unter dem Gesichtspunkt muss ich auch sagen, dass ich einfach generell, na, davon abgesehen, wer jetzt dann die einzelnen Etappensiege holt oder so, finde, dass die diesjährige Tour in Sachen Gesamtklassement, abgesehen von Tadej Pogacar natürlich, aber der ist mir eigentlich fast egal, ich find's super spannend. Also es macht richtig Bock, die Tour zu verfolgen, weil es passiert sehr, sehr viel und ich habe fast schon so den Eindruck, dass die Tour-Dynamik aufgrund der Tatsache, dass die Gesamtwertung vermeintlich schon entschieden ist, so, dass alle sich darauf geeinigt haben, okay, es gibt halt so Pogacar, aber das Battle zwischen Lipowitz, Evenepoel, Sexas, Del Toro und auch so ein bisschen Ayuso vielleicht, das ist schon geil. Das holt mich schon richtig ab. Das macht Spaß, das zu verfolgen. Es ändern sich die ganze Zeit Sachen. Es sticht man Pidcock rein. Jetzt ist noch Vingegaard rausgecrashed. Jetzt ist Remco auf einmal auf Platz 2. Wie wird Sexas jetzt in der letzten Tourwoche performen und so? Kann der Bundeslibo nochmal zuschlagen? Also das wird, glaube ich, schon nochmal eine geile Woche. Habe ich schon Bock drauf.
Und vor allem jetzt auch mit dem Schluss bei Vingegaard, jetzt, wo der dann rausgecrashed ist, heißt es dann so, ja, klar, kann ja passieren, so ist Radsport. Aber im Umkehrschluss wird der trotzdem die ganze Zeit so komplett davon ausgegangen, dass das Pogi nicht passieren wird.
Ja.
Und ey, Alter, das ist, der muss ja nur mal gefühlt über eine Bananenschale rutschen und zack, Tour vorbei.
Vor allem, der fährt halt auch. Entschuldigung, ich bin wirklich noch so grau vom Wochenende, Alter.
Ach, da haben wir jetzt gar nicht drüber gesprochen. Das würde mich eigentlich auch noch interessieren, wie das war.
Ja, können wir gleich noch ganz kurz machen. Aber ich sitze hier auch mit völlig verquollenen Augen und geschwollenen Augenlidern, weil da überall Laktat drin steckt. Ich finde, dass Pogacar halt auch so jemand ist. Ich weiß nicht mehr, welche Etappe das war. Ich glaube, die Etappe vom Dienstag, wo das Team ihm auch durchgefunkt hat. Pogi, easy, we don't risk anything. Und er gibt halt zero fucks und fährt halt jede Kurve einfach komplett Knallgas, Vollgas, ne? Der ist halt kein, ich finde, das ist nicht so ein Fahrer, der hat so Bock auf Gewinnen und schnell Radfahren. Also ich weiß nicht, ob er wirklich gar nicht drauf achtet. Ich denke, er wird jetzt nicht jede Kurve mit 110% fahren, aber unter 100% habe ich dann manchmal das Gefühl, hat Pogacar irgendwie auch keinen Bock.
Nee.
Außer in einer Dreierkonstellation mit Remco.
Ja, das ist richtig. Ja, vielleicht will Pogacar auch, dass Remco mal wieder ein Erfolgserlebnis hat, damit er sich diese geilen Post-Race-Interviews und so auch noch in den nächsten Jahren anhören kann. Einfach aus Entertainment-Gründen.
Hat er schon ein bisschen Eminem drunter legen, noch eine Compilation machen.
Ja, das finde ich schon herrlich. Gut. Also ich würde sagen, Tour de France haben wir weitestgehend abgehakt. Es gibt bestimmt noch 17 Sachen, über die man sprechen könnte. Zum Beispiel über die Performance von Quinn Simmons gestern am Sonntag. Fand ich brutal.
Ja, das war krass. Ja.
Also fand ich wirklich richtig krass. Den Abklatscher mit seinem Dad. Ich weiß, Quinn Simmons teilweise auch ja nicht unumstritten. Auch mit seinen Aussagen von vor, was war denn nochmal, bei der Tour, wo er so eine große Klappe gehabt hat und sich immer über seine Teamkollegen und so aufgeregt hat. Aber diese Tour
aber
zeigt.
Hat er nicht auch mal den Max gemacht und sich über irgendwelche Motorräder aufgeregt?
Ja, irgendwie was. Ich weiß, ich krieg's nicht mehr so ganz zusammen.
Ist auf jeden Fall ein Charakter.
Richtig. Und das bringt er aber auch. Also es gibt jetzt schon viele Fans, die sich dann extra so Bärte kaufen und ihn halt komplett abhypen und so, ne? Und da muss ich aber nochmal ganz kurz eine Sache zu sagen. Ey,
das wäre ein Top-GCN-Video. Die Top 10 bärtigsten Männer bei der Tour de France. Simon Geschke. Quinn Simmons.
Ich weiß gar nicht, ob er da 10 zusammenkriegt.
Klar. Ja, Magnus Kort Nielsen.
Ja, aber das mit dem, das mit diesem Bart, dann sabberst du dir da rein, Alter. Das ist doch alles ekelhaft.
Ja, ich finde auch Bart und Sport schwierig.
Also so ein Hufeisenbart, wie der Quinn Simmons hat, Alter. Was meinst du, was da drin hängt nach so einer Etappe? Da kannst du direkt den nächsten Quinn Simmons züchten, wenn du da die DNA-Spuren aus dem Bart rausholst. Das ist ja wie so ein Kehrbesen von der Landstraße. So ein langer Bart. Also das ist auf jeden Fall.
Klassische Rotzbremse.
Ja, stimmt. Der Name ist halt auf jeden Fall Programm. Aber ich find's geil, muss es auch geben. So, ich wollte eigentlich eine Überleitung machen, und zwar zum Folgenausklang. Gibt's noch eine ganz kurze Sport-Soforthilfe?
Radio RTW Sport-Soforthilfe. Kommjagd, Arschwasser, Beziehungskrise, Sitzpickel oder Kaufsucht.
Du machst Sport und hast ein Problem, wir kümmern uns drum.
Und zwar habe ich eine E-Mail bekommen von Matthias, und ich glaube, das ist was, das wird viele Leute interessieren. Matthias habe ich auch selber getroffen. Beim Charity Ride in Roschbach, und er schreibt, dass er Guide eines öffentlichen und nicht kommerziellen wöchentlichen Radtreffs ist. Er schreibt, es ist kein Hipster-Treff, sondern ein ganz alteingesessenes Ding, und sie haben einen neuen Fahrer, obwohl grundsätzlich, also es grundsätzlich sind alle Altersklassen vertreten, und jetzt haben sie einen neuen Fahrer. Er schreibt, jetzt ist seit ein paar Wochen ein neuer, jüngerer und sehr fitter Fahrer dabei, der bei warmen Temperaturen mit freiem Oberkörper fährt. Bisherige Appelle, dass wir das nicht so cool finden, haben nichts genützt. Auf der einen Seite will ich die Stilpolizei nicht raushängen lassen, wie es ja mitunter bei Radveteranen vorkommen soll. Aber als Spätansteiger, was schreibt er? Andererseits halte ich das schon für eine krasse Verletzung der Etikette und schlecht für unser Image als Radsportler. Was würdet ihr machen? Jungs, da seid ihr jetzt gefragt. Ich eine sehr, sehr schöne Sport-Soforthilfe.
Ja, das sind genau die Fälle, die wir gerne behandeln würden. Ist schwierig, weil eigentlich, ich bin ehrlich, ne? Ich wäre ja eigentlich nur neidisch. Ich will es ihm ja nur verbieten aus Neid, weil der halt geil aussieht, der Mann. Der ist apparently schnell auf dem Rad. Und dann denkt man sich so, ja, scheiße.
Er ist wohl übrigens auch zu einem der ersten Ausfahrten einfach mit Birkenstocks gekommen und die Ausfahrt mitgefahren. Also er scheint Druck zu haben.
Ja, jetzt geht's mir zu weit.
Ja, aber meinst du nicht, dass der Typ, also das wirkt dann für mich eher so, dass er einfach keinen Plan hat und sich halt so denkt? Also es gibt ja auch viele Leute, haben ja auch einen Hass gegen Menschen, die oberkörperfrei joggen gehen. Und das finde ich ja auch total dumm, weil es ist ja offensichtlich eigentlich eine gute Entscheidung, oberkörperfrei joggen zu gehen, weil es ja viel angenehmer ist, wenn es warm ist.
Ja, aber man fühlt sich doch noch immer provoziert. Also ich meine, machen wir uns nichts vor. Wenn du jetzt, guck mal, du sitzt mit deiner Freundin am Badesee, ja? So, und dann kommt einer vorbei und der sieht viel geiler aus als du.
Für mich
und
völlig
dann joggt
fein.
Er dann da so, oberkörperfrei vorbei. Und dann erstens gibt es den Moment, man sitzt selber faul am Badesee und kriegt direkt als Leistungssportler, ganz klar, ich ziehe jetzt meine Schlüsse von mir auf andere. Da kriegt man dann direkt mal ein schlechtes Gewissen, dass man da faul rumsitzt und sich die Pommes reinfrisst, während jemand anders alleine vorbei joggt. Und dann sieht er halt auch noch so super gut aus und wird einem Joggen komplett fertig machen. Und da kommt natürlich direkt ein Konkurrenzgefühl auf.
Ja, okay. Ja, habe ich gar nicht, muss ich sagen.
Aber ich frag mich noch, wie der dann oberkörperfrei fährt. Hat er dann auch nur so eine Radhose ohne Träger, oder?
Das wäre natürlich noch extrem geil. Also ohne die Träger über den Nippeln, sondern er fährt einfach komplett mit so einer ganz kurzen.
Ja gut, aber eine Radhose ohne mit Trägern, oberkörperfrei, das sieht ja maximal beschissen aus.
Ja, das wäre ja noch bescheuerter.
Also wir gehen davon aus, dass er einfach so eine kurze Radhose mit so einer Slip-Einlage als Sitzpolster hat wahrscheinlich.
Fares al-Sultan-mäßig.
Ja.
Ja, genau.
Okay, also wir müssen...
Triathlon-Outfits bauchfrei.
Also bevor wir jetzt zur Lösung des Falls an... Also ich finde das, bei mir ist das komisch, weil mir stellen sich natürlich auch die Nackenhaare auf bei oberkörperfrei Radfahren, aber aus anderen Gründen als bei anderen Leuten, weil das Ding ist ja, du wirst ja völlig einseitig gebräunt. Ich habe da natürlich auch schon oft drüber nachgedacht, ob ich mal ohne Trikot Fahrrad fahren sollte, aber dann ist ja, du wirst ja nur am Rücken braun und vorne bleibst du ja komplett weiß, das heißt, es macht eigentlich keinen Sinn.
Ja, du musst die Ortschild-Sprints gewinnen, dann kannst du dich mal aufrichten.
Und jubeln, meinst du?
aber keine Fistbump, sonst kriegst du einen auf den Deckel vom Rothoff.
Ja, der ruft uns direkt bei deiner örtlichen Wochenendausfahrt an, sagt, ey, du dummes Arschloch, ein bisschen mehr Hass, wenn ich bitten darf.
Ja, ich finde schon ein bisschen weird, so irgendwie oberkörperfrei in so eine Gruppenausfahrt, wo sie ja irgendwie alle so ein Radtrikot haben, also und eine gewisse Etikette tragen.
Ja.
Ja.
Also wenn man das, wenn man da alleine fährt und dann
finde ich es auch hier, okay.
Dann finde ich es völlig, also da, also wer bin ich, das anzumaßen, zu sagen, zieh dir mal ein Trikot an oder lauf mal mit T-Shirt oder was weiß ich.
Ja, aber gibt es denn tatsächlich, außer dass einem das ein bisschen komisch vorkommt, gibt es da tatsächlich was, was dagegen spricht? So nach dem Motto, so, keine Ahnung, also wird's jetzt in die, zum Job wird's jetzt auch nicht einfach
ja, aber du kommst gehen. Ja auch nicht, du kommst ja auch nicht im Borat-Anzug zur Hochzeit.
Ja, ja.
Ja, ich finde es also, auch, Tobi, also, das, was
ist
du
jetzt
sagst.
Nicht so krass, ja, nicht so ja. krass. Also,
aber ich finde es trotzdem gut, was du sagst, diese Gruppenkomponente ist ja das entscheidende Problem. Ja. Nicht die Tatsache, dass er oberkörperfrei fährt.
Ja. Aber also gibt es wirklich ein valides Argument, dass man sagen muss, so, das irritiert jetzt Leute aus der Gruppe? Also keine Ahnung, finden Frauen das weird, wenn Männer da oberkörperfrei kommen? Also muss man
also
sagen.
Also was ist halt
noch
ein bisschen
so
ekelhaft, also hygienisch würde ich sagen, halt, wenn es richtig warm ist und jemand oberkörperfrei fährt.
Dann spritzt der Schweiß dann von seinem Körper.
Dann, keine Ahnung, dann tropft so von den Achselhaaren der Schweiß nach hinten. Das wäre noch ein medizinisches Argument von meiner Seite aus. Aber ja.
Also jetzt ist ja, wir bewegen uns ja Richtung Spätsommer und da ist ja Hagebuttenzeit. Und wir alle kennen das ja, diese Hagebuttenkerne, die jucken ja wie Hölle, ne? Und die hinten so in die Radhose reinstecken bei dem, weil da kommst du ja hervorragend ran. Danach kommt er nie wieder oberkörperfrei, sag ich dir. Weil da brennt halt für die restliche Ausfahrt die Arschritze, wenn du es so lösen willst. Aber es ist
eine schwierige Sache. Also ich sag mal so, jetzt hier habe ich in der örtlichen Rhein-Neckar-Zeitung habe ich vor einer Weile einen Artikel gelesen, dass Heidelberger Freibäder sagen, warte mal, oh Gott, das darf ich jetzt nicht falsch zitieren. Warte mal, wie war das nochmal? Ich glaube, beim Bewegen im Freibad sollen Frauen dazu verpflichtet sein, obenrum bekleidet zu sein, aber wenn sie sich auf ihrem Liegeplatz aufhalten, dürfen sie obenrum unbekleidet sein oder so, ich weiß es nicht mehr genau. Und dann habe ich mich echt gewundert, dass das so eine Debatte ist. Und dass da Leute so krass Argumente gegenseitig austauschen. Ich möchte auch gerade gar nicht involviert sein, weil das ging ganz schön heated hin und her.
Man hätte ja auch gar keinen Bock. Da muss man sich schön raushalten aus sowas.
Ja, aber da bewegen wir uns gerade auf einem ähnlichen Level. So eigentlich könnte man natürlich auch sagen, so ist doch komplett Latte, aber irgendwie es triggert einen. Aber man weiß nicht so genau weshalb.
Also das Ding ist, sie haben ihn ja auch sogar schon drauf angesprochen und er kommt halt trotzdem oberkörperfrei. Also ich würde da jetzt mal versuchen, ein bisschen
tiefenpsychologisch ranzugehen. Ich hätte gerade noch mehr Fragen. Wo tut der Mann sein Handy hin, seinen Hausschlüssel? Auch, hat er dann so eine Satteltasche oder sowas? Also kann man natürlich alles machen.
Aber das Problem ist, also es gibt folgende Probleme. Wir kommen mit der üblichen Demütigung in Sachen Abhängen und so kommen wir nicht weit, weil der Mann scheint halt topfit zu sein. Mhm. So. Normales Reden funktioniert mit dem Mann halt auch nicht. Das heißt, wir müssen meiner Meinung nach ins Tiefenpsychologische rein und halt gucken, was sind bei dem Mann Punkte, an denen man ansetzen kann. Also gibt es irgendwie Respekt
für... Was ist seine Motivation dabei? Auch eine Frage.
Ja, aber also ich auch diese Tatsache, dass er mit so Schlappen und so kommt, ich glaube, das ist halt einfach so ein absoluter Zero-Fucks-Given-Typ.
Glaube ich nicht.
Glaubst du nicht?
Ich glaube, es wäre ja viel einfacher, sich einfach ein Radtrikot anzuziehen, wie jeder andere Mann auch. Aber offensichtlich will er ja als der Geilste rüberkommen. Vielleicht kann man ihn dabei packen. Einfach mal dann auch mal damit konfrontieren. Sag mal, machst du das eigentlich, weil du hier der Geilste sein willst oder warum?
Ja, aber ich glaube, dann fährt er halt auch nicht mehr bei der Ausfahrt mit, ne?
Warum? Ist doch eine berechtigte Frage.
Ja, aber ich glaube, wenn du ihn halt so... Ich glaube, das
ist also das Problem dann auch gelöst.
Dann ist das Problem gelöst, aber ich glaube, Matthias freut sich grundsätzlich über jeden, der halt bei diesen Ausfahrten mitfährt. Weißt du, ich glaube, er versucht so ein bisschen so eine Lösung zu finden, wo man Herrn Oberkörper frei jetzt nicht, also im Optimalfall hört der Typ halt einfach den Podcast. Das wäre natürlich super.
So, Bruder, bist ein geiler Typ, haben wir jetzt alle gemerkt, aber jetzt einfach Radtrikot anziehen.
Jetzt zieh dir einfach eine Hose an. Hose wäre noch besser. Trikot meine ich natürlich.
Ich komme das nächste Mal mit Trikot zum Treff, aber ohne Hose.
Das wäre so witzig. Also dann wäre er auf jeden Fall mein Hero. Naja. Ja. Ich finde, es ist ein sehr witziges Problem, aber es gibt da leider keine so witzige Lösung dafür, weißt du? Weil ich glaube, du kommst da um ein klärendes Gespräch mit dem, wo man auch zeigt, dass es dir wirklich ein Anliegen ist. Ich glaube,
warum ist es einem denn ein Anliegen? Dann lass ihn doch halt einfach machen, ist doch auch scheißegal.
Also du würdest ihn einfach weiter oberkörperfrei fahren lassen?
Naja, gut, also ganz ehrlich, wenn das jetzt hier meine Gruppe wäre sozusagen, dann würde ich halt sagen, Digga, sag mal, also ich habe noch nie gesehen, dass jemand immer ohne Oberteil Fahrrad fährt. So, warum machst du das eigentlich?
Ja, ich glaube auch. Man muss einfach konsequent so die Abfahrt um 6 Uhr machen, wenn es noch ein bisschen kalt ist.
Das ist auch nicht schlecht. Aber ja, also ich finde, dass es am Ende wirklich so ist, dass du den Kollegen, ich glaube, Matthias muss sich einfach vor Augen führen, dass er nicht das Problem ist. Weil ich glaube, Matthias geht es vor allem so darum, dass er nicht so rüberkommen will wie so ein Spießer. Aber Matthias, du bist kein Spießer, also wenn dir das wirklich ein Anliegen ist und das halt, ich würde es auch einfach davon abhängig machen, okay, wie ist denn die Stimmung in der Gruppe? Weil wenn in der Gruppe das halt allen Leuten ein Dorn im Auge ist, ich finde, dann muss man sich als Einzelperson halt einfach der Mehrheitsmeinung beugen. Wenn man da weiter mitfahren möchte, dann zieht man sich halt ein Trikot an. Wenn es aber allen Leuten scheißegal ist, dann würde ich einfach sagen, ja okay, wir haben halt diesen einen Typen dabei, der halt immer ohne Trikot kommt und gut ist.
Das aber ist das, das Äquivalent zu den Leuten, die auch im Winter immer kurze Hose in der Schule getragen haben.
Komplett.
Aber ohne da jetzt auch nochmal abschließen, ohne da jetzt zu tief psychologisch ranzugehen, wenn ich mich jetzt hier mit dem Jonas Rutsch im Odenwald treffe und er kommt auf einmal ohne Trikot an, dann würde ich ja auch sagen, Digga, warum?
Ja, aber Jonas hätte safe eine gute Begründung dafür. Irgendwas wäre da.
Ja, aber ich sag mal so, da kannst du ja jetzt Gründe hin und her und ob das jetzt die Freiheit des Menschen ist oder wie auch immer, dies, das, aber dass das komisch ist, da sind wir uns ja, glaube ich, alle drüber einig. Ist halt gegen die Norm, ist komisch.
Ja, ist gegen die Norm, ja.
Ja. Naja.
Naja, gut, also.
Haben wir was für die Service-Rubrik oder müssen wir da noch was hinzufügen gerade?
Ich freue mich einfach nur, wenn sich noch mehr Leute bei den RDF-Kriteriumsmeisterschaften im Jedermann-Rennen anmelden und im Jede-Frau-Rennen vor allem. Link ist wie immer in der Podcast-Beschreibung. Geht ganz schnell. Kostet im Vergleich zu allen anderen Jedermann-Events ganz, ganz wenig. Und man kann mal reinschnuppern in den Sport. Und ich würde sagen, das sollte doch genügend Motivation sein.
Das klingt gut. Ich habe zweimal Werbung in eigener Sache. Und zwar ist jetzt kürzlich der letzte Beitrag zu der Sportschau-ARD-Serie Deine Tour rausgekommen. Kann man bei YouTube und ich würde vermuten auch in der ARD-Mediathek, bin ich mir aber ehrlich gesagt gar nicht sicher, angucken. Da geht es um Psychologie im Radsport und das sind auch Themen, die mir wichtig waren. Habe ich gemeinsam mit Dominik Klemme gemacht und zusätzlich werde ich bei der vorletzten Tour-Etappe, bei der Königsetappe, werde ich nochmal bei der ARD im Livestream zu Gast sein, der TV-Berichterstattung vorgeschaltet wird. Das waren die beiden Werbungen in eigener Sache. Und dann möchte ich auch noch sagen, mich haben dann inzwischen einige Anfragen erreicht. Es wird dieses Jahr auf jeden Fall wieder eine Spendenfahrt geben. Ich bin gerade dabei, den finalen Termin zu finden und ich hoffe, dass ich den in der nächsten Podcast-Folge dann mitteilen kann. Wir haben ja ein ständig wachsendes, freuen wir uns sehr drüber, Publikum. Insofern hole ich die Leute dann aber ganz kurz ab. Es hat jetzt 3 Jahre in Folge die Spendenfahrt Max and Friends for Kids gegeben für das Kindertumorzentrum in Heidelberg. Das ist eine Einrichtung, die der Uniklinik angegliedert ist und sich eben dem Kampf gegen Krebs widmet. Und die diverse Projekte, die ich dann auch gerne in den nächsten Wochen nochmal hier und da vorstellen möchte, unterstützt, sehr innovativ arbeitet und für diese Einrichtung haben wir Spenden gesammelt. Die nächste Spendenfahrt soll entweder Sommer oder Spätsommer diesen Jahres stattfinden. Das heißt, wenn ich nächste Woche den Termin dann hoffentlich final bekannt geben kann, wird auch recht schnell die Anmeldung eröffnet und der Termin steht dann auch relativ kurzfristig an und das wollte ich jetzt gerne schon mal anteasern und für alle weiteren News bitte sowohl hier im Podcast dann bleiben als auch bei Instagram unter Max and Friends for Kids.
Hervorragend.
Wenn man zu viel Geld auf dem Konto hat, kann man dann jetzt schon spenden, Max?
Nee, weil die Spendenseite, also natürlich, man kann jederzeit an das Kids in Heidelberg spenden, keine Frage, aber wenn man das unter dem Betreff der Spendenfahrt machen möchte, dann muss man da noch abwarten, weil wir richten da immer eine spezielle Spendenseite ein, dass das sozusagen gebündelt und unter dem Betreff dann eingeht.
Hervorragend. Tipptopp. Gut, dann sind wir durch für heute. Hat mir wieder viel Freude bereitet. Nach der hitzigen Doping-Diskussion am Anfang haben wir noch herrlich über Rottbremsen und KKG schwadroniert. Und ich würde sagen, mit oberkörperfreien Grüßen verabschiede ich euch aus dieser Folge. Macht's gut. Danke für eure Expertise.
Du fährst wirklich oberkörperfrei weg, ne? Du fährst jetzt in Urlaub.
Ich fahr jetzt schon in Urlaub.
Ich wollte schon irgendein Schimpfwort sagen, aber dann dachte ich mir, ey, hier hören ja auch Kinder zu.
Das macht nichts. Ab morgen werde ich schön mich nur noch von Frikanten Spezial und Pommes ernähren. Wird super.
Lecker, lecker. Bis nächste Woche. Tschüss.
Ich bin neidisch.
Tschüss.
Ciao.